Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian, bei mir natürlich, wie könnte es anders sein, der großartige Daniel. Daniel, ich steige direkt mit einer Frage ein, denn ich hatte die Tage mal irgendwann bei Instagram geschrieben, die Zuhörerinnen und Zuhörer mögen uns doch bitte Fragen senden oder Thematiken, die sie in dieser Folge wieder hören möchten, und ich steige direkt mit der leichtesten Frage ein. Ja. Könnt ihr eigentlich glauben, dass ihr wirklich schon 100 Folgen voll habt?
Nein, kann ich nicht. Also ich sag mal, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Zeit auch wie im Flug vergangen ist und man es mittlerweile gewohnt ist, am Mikrofon zu stehen, beziehungsweise meistens zu sitzen. Und irgendwie ist es normal geworden, dass man sich so in den Zehnerreihen befindet. Ich weiß noch, als wir die ersten 10 voll hatten, war das halt super krass, und dann die 20er, 30er Reihen, so wächst man. Ich weiß noch auch, wie wir, ich glaube, das war bei der Folge 50 oder so, da haben wir uns begrüßt mit schwuppdiwupp, schaut mal in den Spiegel und ist auf einmal 50 oder so. Und dann gab es, glaube ich, irgendeine Zuhörerfrage so, ey, seid ihr wirklich schon 50? Ja, und jetzt schwuppdiwupp sind wir 100, dreistellig jetzt sozusagen unterwegs. Es ist total krass und auf der anderen Seite irgendwie normal. Was sagst du?
Das ist irgendwie, ja, das ist so ein Gefühl, genau diese Gefühlslage, dieser Mix, das ist auch das, was ich bei mir immer bemerke. Es ist irgendwie so normal, genau, weil natürlich sich so ein Gewohnheitseffekt eingestellt hat im Laufe der Jahre, die wir das jetzt schon machen, 2,5 Jahre, nun auch schon, wir vollenden bald das dritte Jahr.
Also rein aufnahmetechnisch sind wir ja schon im dritten Jahr.
Sind wir ja. Also wir haben, für die, die es vielleicht nicht wissen, die unsere Story nicht so kennen, wir haben irgendwie im Mai angefangen aufzunehmen, haben aber im November dann das erste Mal veröffentlicht. Wir wollten erstmal so einen gewissen Katalog, so 7, 8, 9 Folgen schon mal unter Dach und Fach bringen, und wir wollten vor allem uns daran gewöhnen, wie sich unsere Stimmen so aufgenommen anhören. Wir wollten gucken, ob das überhaupt präsentabel ist, was wir da tun.
Und Leute, ich sag euch was, erstmal hallo auch von mir. Am Anfang ist es wirklich gewöhnungsbedürftig, sich selbst zu hören, und irgendwann ist es gleichwohl normal. Also das ist auf jeden Fall so. Ich kenne aber das Gefühl sehr gut, dass man seine eigene Stimme zunächst erstmal gar nicht ertragen kann, wenn man sie so aufgenommen hört. Und mittlerweile ist es aber echt normal. Natürlich hat man so Momente, wo man sich denkt, da wir ja hier nichts scripten und auch nichts vorlesen und so weiter und so fort, wo man sich denkt so, hey, oh, wie habe ich das denn formuliert? Hätte ich das mal nicht lieber anders gesagt? Und ich bin ja sowieso, glaube ich, manchmal so ein, sagen wir mal, Redewendungsakrobat. Ich schaffe es auch schon mal, irgendwelche Worte und Wörter zu vertauschen und so. Und das denkt man sich im Nachhinein schon, aber so dieser Klang der eigenen Stimme, das geht schon eigentlich mittlerweile klar.
Ja, total. Also du hast recht, das ist eine Gewohnheitssache gewesen. Ich weiß nicht, wie oft ich mir so die ersten Folgen beim Spazierengehen irgendwie angehört habe, übers Handy immer und immer und immer wieder, bis ich dann irgendwann der Meinung war, ja doch, das kann man der Allgemeinheit zeigen, das ist okay. Aber es war tatsächlich so ein Prozess, sich daran zu gewöhnen, wie man klingt, ja.
Ja, auf jeden Fall. Was definitiv dabei geholfen hat, ist WhatsApp, kann man nicht anders sagen. Denn auch daran erinnere ich mich, als wir so die ersten Pläne gesponnen haben, einen Podcast aufzunehmen, lief halt relativ viel über WhatsApp-Nachrichten. Also grundsätzlich schicken wir uns sehr viele Voicemails. Und da war es so, da war ich gerade am Wäschefalten und ich habe mir irgendwie unsere Voicemails nochmal angehört. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber kann ja nicht schaden. Und ich höre mir uns zu und denke mir so, hey, irgendwie geht das klar so als Gespräch, irgendwie kann man uns ganz gut zuhören, oder vielleicht geht es auch nur mir so, ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Jedenfalls fing damit alles an und ich glaube, dass das einfach auch dazu beigetragen hat, dass man seine eigene Stimme viel besser hören konnte.
Ja, hundertprozentig. Also ich glaube auch, dass das was ausmacht, dass man über Voicemails heutzutage eh schon so einen Gewohnheitseffekt dann auch hat, was die eigene Stimme angeht, die Stimme auch von anderen Leuten um einen herum. Natürlich spielt auch dann irgendwie so nach und nach das Equipment eine Rolle. Die ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, da hatten wir zwar das gleiche Equipment, das wir bis vor kurzem genutzt haben. Du hast dich direkt schon ganz gut angehört. Ich hatte bei mir noch so ein paar Anlaufschwierigkeiten. Mein Ton war ja relativ gruselig, die ersten Folgen, bis wir dann gefunden haben, woran es lag. Dann merkt man auch so, dass ich mich auch verbessert habe im Laufe der Zeit, was so die Nachbearbeitung von Folgen angeht. Und jetzt mittlerweile sitzen wir hier mit Equipment, wo es quasi ganz von selber geht, weil wir das einfach quasi zur Verfügung gestellt haben und hier einfach ein ja fast schon professionelles Setup nutzen dürfen. Das ist natürlich auch eine Entwicklung, die wir hier vollzogen haben.
Auf jeden Fall. Richtigerweise lässt sich hier jetzt festhalten, wir nehmen unsere erste Folge gemeinsam auf, in der wir unser T-Bone-Equipment nutzen. Das ist unser technischer Partner, kann man glaube ich sagen, die so freundlich waren, uns mit diesem Equipment auszustatten. Und wir freuen uns einfach sehr darüber. Sind natürlich auch keine Audiotechniker. Das bedeutet, dass wir vielleicht an den Einstellungen hier und da noch ein bisschen feilen müssen. Es ist sicherlich noch nicht das Produkt, die Audioqualität, die irgendwie dem Equipment gerecht werden könnte. Aber hier arbeiten wir uns auch peu à peu vor, so wie wir es eigentlich immer getan haben. Und ich denke, das wird mit der Zeit auch besser. Auf jeden Fall freuen wir uns über diese Partnerschaft und das ist schon eine richtig coole Nummer.
Auf jeden Fall. Warum wir uns besonders darüber freuen, ist, weil das ja einfach auch ein Ding ist, das hat hier so alles als Hobby-Podcast angefangen. Es ist immer noch ein Hobby-Podcast, aber mittlerweile dann auch so verschwimmen so die Grenzen, bis man bekommt irgendwie Equipment zur Verfügung gestellt. Wir machen das Radio-Ding, wir machen Live-Auftritte. Also es ist zwar immer noch ein Hobby, aber es fühlt sich teilweise schon nicht mehr so ganz nach Hobby an, finde ich.
Voll, voll.
Und klar, vom Zeitaufwand her ist es natürlich auch fast schon ein Vollzeitjob oder zumindest ein Nebenjob. Was ich sagen wollte, ist Folgendes. Es gibt viele Leute, die uns zuhören, die auch immer wieder schreiben, dass sie drüber nachdenken, vielleicht einen Podcast zu starten oder das auch schon mal getan haben. Und das ist auch so einer der Gründe, warum ich T-Bone als technischen Partner ganz geil finde, weil das Zeug ist, was man wirklich empfehlen kann. Leute schreiben uns an und fragen, was für Equipment nutzt ihr, was für Software nutzt ihr, und ich gebe immer gerne Tipps. Und das ist Material jetzt hier, das ist Equipment, das ich auch guten Gewissens und guten Herzens empfehlen kann, weil es einen geilen Sound macht und eben auch für so eine Hobby-Geldbeutel geeignet ist, ne? Also man muss nicht jetzt irgendwie ins oberste Regal greifen, nimmt zwei Folgen auf, merkt, es ist nichts für mich und hat dann richtig viel Geld in den Abfluss geschossen, sondern man kann eben auch sehr geile Soundquali für ja, vernünftiges Geld haben und sich erstmal so ein bisschen rantasten.
Auf jeden Fall, ich habe für mich so ein bisschen das Musikhören wiederentdeckt. Wenn ich hier an meinem Schreibtisch so sitze und dann die Kopfhörer aufziehe und irgendwie, keine Ahnung, Mucke höre, ich finde dieses Lied Paris-Syndrom so geil, ne? Ohne da jetzt irgendwie für einen Song werben zu wollen, aber ich tue es jetzt einfach. Und man hört die Bässe, die Klänge, die Kicks und Snares, das ist schon cool. Also es macht schon deutlich mehr Spaß, als irgendwie mit so einem popeligen Headset irgendwie aufzunehmen, was die Kopfhörerqualität betrifft. Und ja, ist auf jeden Fall eine feine Nummer. Wir haben übrigens noch eine andere Premiere. Ich habe heute frecherweise, deswegen schiele ich die ganze Zeit links über meine Schulter hinweg, ist dir vielleicht schon aufgefallen.
Habe ich gemerkt, ja.
Ja, ich habe einen Fernseher gleichzeitig laufen, weil Fußball noch läuft. Niederlande, Türkei, Nachspielzeit, es dauert also nicht mehr lange, sorry. Aktuell, die spielen noch 30 Sekunden und es steht 2-1 für Niederlande. Das 2-1 ist aber, glaube ich, recht spät gefallen.
Das glaube ich, eben erst gefallen. Ich habe das über so eine WhatsApp-Gruppe so ein bisschen verfolgt, während ich auf dich gewartet habe. Ja, es sah wohl relativ lange recht gut für die Türkei aus. Naja.
Ja, die haben auf jeden Fall auch eine coole EM gespielt. Was sagst du zum Aus der deutschen Mannschaft?
Ach du, wenn man gut spielt und dann gegen einfach eine qualitativ sehr, sehr starke Mannschaft ausscheidet, dann ist das keine Schande. Also Deutschland hat gut gespielt, Deutschland hatte Chancen, auch ein bisschen Pech. Da gab es ja auch irgendwie einen Pfostentreffer von Füllkrug und irgendwie Havertz. Füllkrug hatten am Ende nochmal Chancen. Man hat sich irgendwie mit einem guten Spiel verabschiedet, mit einem etwas mehr Quäntchen Glück wäre mehr drin gewesen. Spanien, wie gesagt, eine Mannschaft, mit der man einfach immer rechnen muss. Natürlich so ein bisschen diese Kontroverse mit dem nicht gegebenen Handelfmeter für Deutschland, der das Spiel nochmal ein bisschen anders hätte ausgehen lassen möglicherweise, aber ich bin da nicht salty. Also ich denke, wenn man mit einer guten Leistung gegen eine sehr gute Mannschaft ausscheidet, dann ist das okay.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, der Trainer hat sie am Ende nochmal gesagt, Deutschland verfällt immer, wie hat er gesagt, ich meine, in eine Tristesse, sagte er. Am Ende, wenn Deutschland irgendwie verliert, eine Niederlage hat oder irgendwie halt dementsprechend auch ausscheidet, schlimmerweise noch im eigenen Land. Aber ich finde das diesmal gar nicht. Also ich finde, es ist eine Top-Mannschaft, die haben eine richtig, richtig gute EM gespielt. Und ich meine, als Halbspanier kann ich ja quasi nur gewinnen bei so einem Spiel. Und da wusste ich nicht so recht, zu wem ich halten sollte. Ich habe es aber gespürt und definitiv war ich traurig drum tatsächlich, dass Deutschland verloren hat, denn ich hätte dem Team einfach unglaublich gegönnt, auch wenn man wirklich sagen muss, dass hier die beiden besten Mannschaften der Europameisterschaft aufeinander getroffen sind und Von daher, wie du schon gesagt hast, gegen Spanien kann man auf jeden Fall verlieren. Aber bei dem Spiel hätte es nicht sein müssen, denn ich finde, Deutschland hat auf jeden Fall doch ein Quäntchen besser gespielt und mit etwas mehr Glück, zum Beispiel dieser coole Heber von Havertz zum Beispiel, der hat nicht viel gefehlt und der hätte nebenbei noch ein Traumtor geschossen. Tja, so soll es dann am Ende nicht sein. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass das Kopfballtor von Spanien wirklich bilderbuchmäßig war. Also man hat ihn quasi in der Zeitlupe einen perfekten Bewegungsablauf des Spielers gesehen. Das war schon ziemlich gut.
Ja, wie gesagt, Deutschland war vielleicht auch ein Quäntchen besser, aber das ist ja, wie gesagt, jetzt auch alles so ein bisschen spekulativ oder was heißt spekulativ, Ansichtssachen, ist halt sehr, sehr subjektiv. Ich glaube, was eine große Rolle spielt bei der Beurteilung dieses Turniers, ist einfach, was ist die Erwartungshaltung der Fans gewesen. Und nachdem Deutschland ja zum Beispiel in der letzten EM und auch bei der letzten WM nun nicht unbedingt ja, Großartiges geboten hat, auch schon 2018 in Russland nicht, da ist man ja auch in der Gruppenphase ausgeschieden.
Ja.
Und der deutsche Fußball irgendwie seit ja, ungefähr 2016 in so einer, oder spätestens seit 2018 in so einer Findungsphase ist, hat, glaube ich, niemand irgendwie Großartiges erwartet. Und dafür hat die Mannschaft dann doch wirklich sehr, sehr schönen und sehr guten Fußball gespielt. Und vor allem sieht man eben auch, es gibt irgendwie junge Leute, die nachrücken, die richtig Spaß machen. Mit Toni Kroos hat heute leider einer der ganz, ganz großen deutschen Fußballer irgendwie die Bühne verlassen.
Das ist sehr schade. Ich mag den unglaublich gerne. Nicht nur, weil er bei Real spielt oder gespielt hat.
Unglaublich guter Fußballer und auch nach allem, was man so mitbekommt, immer wieder total angenehmer und ja, einfach guter Typ.
So ein bodenständiger Typ, ne? Ja, genau.
Leider niemals für seinen Herzensverein gespielt. Toni Kroos war ja als Kind großer Werder Bremen-Fan, da geprägt von Joao Micou, dem großen französischen Spielmacher von Werder Bremen, einem der besten Fußballer, die ich jemals sehen durfte. Toni, beende deine Karriere noch nicht, häng noch ein Jahr Werder dran, Junge, glaub mir, das wird richtig gut.
Naja, mach das, auf jeden Fall. Ich habe ja schon ein bisschen, ich habe ja so insgeheim gehofft, dass er irgendwie einfach 2 Jahre gar keinem Verein beitritt und dann trotzdem die WM spielt. Da habe ich mich gefragt, ob sowas geht, wie so ein parteiloser Politiker sozusagen. Aber ja, das fände ich richtig cool. Nochmal zu Werder, das hätte klasse. Das wäre deutlich cooler, als irgendwie nach Dubai zu gehen oder Saudi-Arabien und da noch irgendwie richtig Kohle abzurocken. Denn genug verdient hatte er mit seinen 22 Millionen im Jahr bei Real Madrid.
Ja, ich meine, der ist 34 oder was, ne? Man hat das auch dieses Jahr gesehen, der hat easy noch 2 Jahre auf sehr, sehr gutem Niveau im Tank, ne? Und bei Werder wäre der halt der absolute Gott, aber ich will jetzt hier nicht, weil es wird natürlich nicht passieren, aber es wäre, also es war immer schon so ein Traum von mir, weil ich weiß, dass der eine Werder-Affinität hat, dass der irgendwann seine Karriere da beenden würde, aber das wird natürlich nicht passieren. Und ja,
es würde typmäßig aber gut passen.
Voll. Und ja, es geht, dass vereinslose Spieler bei einem Turnier mitspielen. Das geht grundsätzlich. Ich habe früher immer unheimlich gern den African Cup of Nations geguckt. Damals hat Eurosport das immer übertragen, also den Afrika Cup, das Äquivalent zur Europameisterschaft quasi.
Ja.
Und da haben ganz oft, gerade bei so etwas obskureren Ländern, ich kann mich erinnern, Angola hatte da mal eine Mannschaft, irgendwie, wo 3 Leute gespielt haben, die irgendwie seit mindestens einem Jahr keinen Vereinsfußball mehr gespielt hatten. Also das ist immer wieder vorgekommen, tatsächlich.
Das heißt, Fabian, für uns beide ist noch alles drin. Die Zeit nagt an uns sozusagen, aber nichtsdestotrotz noch ist alles möglich.
So sehr nagt die Zeit gar nicht, finde ich.
Jedenfalls Findungsphase, finde ich, ist ein ganz treffender Begriff. Ich finde, wir haben jetzt wieder eine deutsche Mannschaft und nach 2014, an die man glaubt und die, keine Ahnung, auf die man auch so stolz ist, finde ich, und wo man auch sagen kann, hey, das ist so von der Atmosphäre, von der Stimmung und allem drum und dran passt das jetzt gerade super gut und deswegen freue ich mich auch so sehr darüber. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass solche Einbrüche auch ganz normal sind. Also wenn du mal überlegst, nach 1990, dann gab es nochmal 96, okay, da wurden wir Europameisterschaft, aber ansonsten hat sich das elendlang gestreckt sozusagen, bis man wieder ein Team hatte, bis man wieder eine Fußballgröße wurde sozusagen und auch an die so die Nation irgendwie geglaubt hat. 2006 ging es dann so langsam los mit Rudi Völler und der WM in Deutschland.
Ja, das lag auch so ein bisschen daran, dass Deutschland so in den späten 90ern dann auch einfach gewisse Entwicklungen verpasst hat, so in der Jugendförderung. Man hat sich da sehr auf dem Stand ausgeruht, wo man war und hat irgendwie gesagt, okay, so in Anführungsstrichen diese deutschen Tugenden eben Fitness, viel Laufen und irgendwie organisiertes Spiel, und das haben andere Mannschaften dann eben einfach aufgeholt, und Deutschland hat aber verpasst, in den Bereichen, wo man selber traditionell nicht so gut war, aufzuholen, ne? Einfach beispielsweise gute Techniker auszubilden, ne? Also wenn du dir deutschen Fußball anguckst aus den, weiß ich nicht, ja bis in die frühen 2000er rein, 2002 ist man zwar ins Finale gekommen, aber das war ja wirklich fußballerisch Magerkost, ne? Das war auch ein leichter Weg ins Finale, habe ich heute nochmal drüber nachgedacht. Man hatte eine relativ leichte Gruppenphase und dann mit Paraguay, USA und Südkorea auch nicht die allerstärksten Gegner in den K.O.-Spielen.
Mhm.
Aber da war ja außer Bernd Schneider kein Spieler bei, der was mit dem Ball anfallen konnte, jetzt so in einem ästhetischen Sinne, ne? Und das kam dann erst so ab den 2-4ern, 2-5ern, wo dann so Leute eben hochkamen wie Schweinsteiger, wo Podolski dann irgendwie kam, später dann eben auch Groß. Und dann ja, genau. so Leute wie, weiß ich nicht, Reus, Özil, einer der unterschätztesten, aber besten Fußballer, die jemals das deutsche Trikot getragen haben, auch wenn der immer wieder angeeckt ist für verschiedene Sachen, aber was für ein absolut begnadeter Fußballer dieser Typ ist, ne? Das ist, oder war vielmehr. Tja.
Ja, so ist das. Ich wollte noch kurz sagen, auch wenn das jetzt ein bisschen Salz in die Wunde ist und du ihn wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr magst, ich bin ja auch ein riesengroßer Füllkrug-Fan.
Doch, ich liebe.
Ja, magst ihn nach wie vor, ja. Also ich finde ihn so sympathisch. Das ist so ein Killer, der hat so einen Torinstinkt, ne? Also auch wenn er jetzt gerade gestern irgendwie ganz am Ende noch den Kopfball hätte reinmachen können, fast schon müssen, aber okay, das ist so. Bei der Anspannung, bei dieser Dauerbelastung, den die Jungs da auf dem Platz haben, da will man gar nicht irgendwie von außen den Klugscheißer spielen, finde ich.
Ja, ist so. Nee, ich liebe den. Das ist so ein Typ, der hat ja in der Jugend für Werder gespielt, ist dann bei verschiedenen Vereinen durchgestartet, nachdem er es bei uns nicht geschafft hat, ist dann zurückgekommen, auch den Abstieg in die zweite Liga mitgemacht, dann in der ersten Liga super, super angekommen, super weitergespielt. Hätte auch schon viel früher in die Nationalmannschaft gehört, wenn der nicht immer wieder so riesiges Verletzungspech gehabt hätte. Das ist auch so ein Typ, der, wo die Karriere irgendwie schon mehrfach auf der Kippe stand.
Ach echt?
Aber jemand, der sich halt immer mit seiner Kämpfermentalität und seiner positiven Art irgendwie dann zurückgebissen hat. Das ist ja so ein Kampfschwein, wie der auf dem Platz ist. Ist der, glaube ich, auch im richtigen Leben so jemand, der immer mehr will und auch die anderen immer mehr pusht und so, ne?
Und der sich selbst nicht aufgibt.
Und der niemals aufgibt. Ich habe den bei Werder immer geliebt und ich habe ihm auch diesen Sprung jetzt im etwas reiferen Fußballalter, so mit um die 30, dann zu einem Top-Club gegönnt, weil das einfach seine Karriere krönt und das hat die klammen Werder-Kasten ein bisschen mit Geld gefüllt und ich gönn's ihm. Also ist jetzt nicht unbedingt mein Nummer-1-Verein, wo er jetzt spielt. Aber ich glaube, da passt der von dieser Arbeitermentalität, die der hat, ziemlich gut hin und durch geiler Typ. Also wenn ich mir aussuchen könnte aus der aktuellen Bundesliga, mit wem ich gerne mal ein Bierchen trinken würde, dann wäre es auf jeden Fall Niklas Füllkrug.
Da wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Ja, ich kenne mich so mit den Vereinsdingen in Deutschland ja nicht so sehr aus, hätte aber das Gefühl, dass BVB noch im Großen und Ganzen irgendwie klar geht.
Ach ja, du, ja, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, das ist natürlich auch alles subjektiv, aber das bewegt uns natürlich relativ weit weg von True Crime. Aber hey, es ist natürlich jetzt gerade EM gewesen. Es ist klar, dass wir darüber kurz reden mussten.
Ich muss aber noch ein abschließendes Wort sagen, aber vielleicht mit so einer Bridge zum True Crime. Also ich finde, Musiala hat eine mördergute EM gespielt. Den fand ich richtig, richtig stark.
Das ist in doppelter Hinsicht eine Bridge. Du hast das jetzt mit der mörderguten EM genutzt. Und ja, Musiala ist eine absolute Augenweide. Dem sehe ich auch sehr, sehr gerne zu. Das ist in noch einer anderen Art eine gute Bridge zum Fall, die dir vielleicht gar nicht bewusst ist, denn Jamal Musiala hätte auch für eine andere Nation Fußball spielen können. Die waren aber irgendwie blind und haben das nicht gecheckt, dass der spielberechtigt wäre. Der könnte nämlich auch für England spielen.
Ah, das hätte ich jetzt fast geahnt, denn ich habe heute noch so ein YouTube-Video Thumbnail gesehen, auf dem auch stand so, warum hat sich Musiala für Deutschland entschieden? Okay.
Ja.
Ist ja gut zu wissen.
Gut, der hat auch hier die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen, also ist glaube ich in Deutschland geboren und aufgewachsen, ich kenne die Story nicht so hunderttausendprozentig, aber ist dann irgendwie als kleiner Junge nach England gezogen, hat dann da quasi so die Trials gemacht und ist dann da im Jugendfußball auch so am Start gewesen, aber hat glaube ich für Deutschland in den U-Mannschaften auch schon gespielt, aber hätte rein theoretisch auch für England spielen können, ist auch scheißegal, auf jeden Fall.
Ja, okay.
Ihr ahnt
es. Wir sind heute in England, aber sorry, bevor wir da hinziehen, wollte ich noch ganz kurz auch Danke sagen an Laura für die Vertretung in der letzten Folge. Ich finde, sie hat das großartig gemacht. Und diesen Vergleich zu den alten Herren von den von der Muppet Show, der hat es mir wirklich angetan. Waldorf und Stadler, wenn ich das richtig ausspreche. Ich weiß gar nicht, ob ich die Namen jeweils gehört habe. Finde ich jedenfalls sehr treffend.
Ich glaube, das passt uns. Ich glaube, Englisch, ich glaube, die werden Waldorf und Stadler ausgesprochen, aber ja.
Ja, ich habe es fast vermutet, ja. War sehr lustig, ich habe mich kaputt gelacht.
Das passte irgendwie, ja. Ja, genau, wir begeben uns nach England. Ich habe auch hier passend ein englisches Bier heute geöffnet, ein Spitfire, ein unglaublich geiles Bier. Und das ist auch so ein bisschen, das verweist so ein bisschen sogar, wenn man sich der englischen Geschichte befleißigt, so ein bisschen auf den Schauplatz unseres heutigen Falles, denn dieses Spitfire ist benannt nach einem englischen Jagdflugzeug, den Spitfire Jets. Die haben in dieser Luftschlacht um England im Zweiten Weltkrieg versucht, die deutschen Bomber fernzuhalten von der britischen Insel. Und die haben wiederum besondere Verwüstungen angerichtet im Londoner East End. Das ist der Teil von London gewesen, der am stärksten bombardiert wurde, der diesem deutschen Bombenkrieg am stärksten zum Opfer gefallen ist. Und dieses Londoner East End, allerdings etwas vor dem Krieg, 1888, das ist unser Schauplatz heute.
Da wir es ja schon häufiger angekündigt haben, weiß ich es diesmal im Vorfeld auch. Wir machen heute Jack the Ripper.
Genau, wir begeben uns ins viktorianische England, das Londoner East End, eine ehemals prosperierende Teil Londons, ein Teil Londons, in dem ja viele Geschäfte gemacht wurden, in dem es viel Handwerk gab, der aber im Laufe dieser Jahre 1850 bis zum Schauplatz unserer Fälle jetzt, über die wir heute sprechen, immer mehr so zum Elendsviertel geworden ist, durch die Industrialisierung beispielsweise. Das hat dann viele dieser Tätigkeiten, die da im East End ansässig waren, dieser kleinen Manufakturen, überflüssig gemacht und die Leute sind in die Arbeitslosigkeit gerutscht. Auf der anderen Seite hat London unheimlich an Einwohnern gewonnen in dieser Zeit. Zum einen sind viele Iren nach England ausgewandert aufgrund verschiedener Hungersnöte in Irland und dann auch nach London gekommen, in die Städte, um da zu arbeiten. Jüdische Bürger sind aus ganz Europa geflüchtet, schon vor Pogromen, vor antisemitischen Verfolgungen. Die haben ja nicht mit dem Zweiten Weltkrieg oder mit Hitler Deutschland angefangen, die gab es ja nun mal schon immer.
Ja.
Und so war das Londoner East End in dieser Zeit, über die wir heute sprechen, also ein sehr rauer Ort, ein sehr überbevölkerter Ort, ein sehr armutsgeprägter und elendsgeprägter Ort. Ein Ort, an dem man, glaube ich, nicht gerne gelebt hätte.
Das denke ich mir grundsätzlich immer eigentlich, wenn man so Bilder aus dieser Zeit sieht, beziehungsweise auch in die Filme eintaucht.
Ja, also ich würde es einfach mal ganz interessant finden, so der kleine Geschichtsnerd in mir würde es, glaube ich, extrem interessant finden, sich das mal anzusehen. Aber so richtig leben, wie gesagt, es muss auch eine unheimlich gewalttätig geprägte Zeit gewesen sein. Dazu kommen wir im Laufe der Geschichte, denn wir sprechen natürlich über den Serienmörder schlechthin, der eben in diesem East End, in der Gegend genannt Whitechapel, seine Morde begangen hat. Und es gibt da eine Reihe von Morden, die ihm zugeordnet werden. Man spricht von den kanonischen 5, also 5 Morden, wo man sich eigentlich sehr sicher ist, dass sie von Jack the Ripper begangen wurden. Dazu kommen dann noch so ein paar, die ihm so ja halbwegs zugeordnet werden, wo aber die Forschung sich nicht sicher ist, ob sie dazugehören oder nicht. Es gibt einen Mord, der so ein bisschen so eine Sonderposition einnimmt, wo der fällt nicht unter diese kanonischen 5, aber man sagt, der könnte vom Modus operandi her dazugehören. Und es gibt eben viele, viele andere, die in dieses zeitliche Raster fallen, auch sehr, sehr brutal waren, aber wo eben die Zuordnbarkeit schwierig ist, weil es eben generell eine sehr raue, gewaltgeprägte Zeit und Umgebung war und eben nicht nur Jack the Ripper da gemordet hat, sondern auch andere Menschen da gemordet haben.
Ja, komplett kann ich das nachvollziehen. Also natürlich waren auch damals die Ermittlungstechniken ja eben uralt. Dementsprechend konnten solche Sachen wie DNA, ich meine, da wissen wir ja sowieso schon, dass es eigentlich noch ein recht neues Phänomen ist, dass sowas möglich ist. Also dementsprechend im Jahr 1888, da war das Wort DNA wahrscheinlich noch nicht mal bekannt.
Richtig. Wir haben mal davon gesprochen in unserer ersten Radiofolge über den deutschen Kriminalisten Ernst Gennert, der in Berlin am Alexanderplatz die erste Mordkommission Deutschlands gegründet hat und der gewisse Standards geschaffen hat, die heute weltweit angewandt werden. Also eben das Nehmen von Fingerabdrücken. Der hatte immer eine Stenotypistin in so einem Dienstwagen dabei, die halt eben dann die Eindrücke am Tatort protokollarisch festgehalten hat. Der hat angefangen dann mit eben auch Fotos am Tatort. Also das war quasi der Pionier der Tatortarbeit, aber das ist halt auch nochmal 40 Jahre weit weg. Ne? Also das wird so in den 1920er Jahren in Berlin dann sein. Jetzt hier ist Polizeiarbeit eben sehr, sehr viel rudimentärer und ja, ich glaube auch aufgrund der Alltäglichkeit von Gewalt und Konflikten eben im East End auch sehr viel routinierter. Ne? Also ich glaube, man hat sich da gar nicht großartig mit aufgehalten. Ach, wieder eine Leiche, ja, kennt man. Dadurch, dass da eben sehr viel prekäres Volk unterwegs war, Menschen aus prekären Lebensumständen, hat man sich da, glaube ich, auch nicht so drum geschert, so nach dem Motto, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und wenn dann halt jemand bei stirbt, genau. So, dann hat das nicht so große Spuren hinterlassen, nur kein Aufschrei in der Öffentlichkeit. Ne?
Ja, das glaube ich. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass so das Ausmaß der Gewalt, also diese raue Gewalt sozusagen, zu dieser Zeit einfach auch gewissermaßen normal gewesen ist, sodass es nicht zwangsläufig dazu geführt hat, dass man jetzt versucht hat, irgendwie einen Serienkiller oder sowas ausfindig zu machen.
Nee, die Zeiten waren sehr viel roher, aber trotzdem, dass einfach insgesamt rohere und gewalttätige Zeiten waren, wird aufgrund des Modus operandi bei Jack the Ripper relativ schnell klar, dass das ein Mensch war, der dafür diese Taten verantwortlich ist. Bei zwei dieser Taten wirst du stark sein müssen. Ich werde Auszüge aus den Polizeiakten vorlesen, die den Tatort so ein bisschen beschreiben. Aber ich werde versuchen, dann auch nicht weiter ins Detail zu gehen.
Alles klar, da bin ich mal gespannt. Fabian, was wäre ich denn für ein Barbar, wenn ich jetzt einfach sagen würde, okay, beriesel mich mal heute zur 100. Folge und ich hätte jetzt keine Überraschung für dich mit dabei. Das würde doch nicht gehen, oder?
Ja, das stimmt. Das wäre nicht ziemlich.
Nee, das denke ich nämlich auch. Fabian, was glaubst du, also ich habe quasi in meinem begrenzten Repertoire an Fähigkeiten und Kompetenzen mal gestöbert, um zu überlegen, aus welchem Bereich ich quasi hier Insider-Infos mitbringen könnte, bei denen du vielleicht sicherlich auch ein großes Know-how hast, aber mit Sicherheit auch nicht so alles weißt. Und dann war ich natürlich ganz klar irgendwie im Bereich Film. Und so habe ich eine Frage an dich, Fabian. Was glaubst du, wie viele Jack the Ripper-Filme es gibt?
Gott, unglaublich viele. Also, wenn ich überlege, wie viele ich schon gesehen habe, große Empfehlung übrigens, Zweiteiler, ich glaube von der BBC, Jack the Ripper, das Monster von London mit Michael Caine als Inspektor Aberline, der auch tatsächlich die Ermittlungen geführt hat. Und auch Empfehlung From Hell mit Johnny Depp, der sich an einem Comic von Alan Moore orientiert. Und dieser Comic ist deswegen empfehlenswert. Ich als ehemaliger Comic-Nerd schweife kurz ab, weil Alan Moore 22 Jahre daran gearbeitet hat.
Du hattest den auch,
ich, ne? Ich hab den, ja. Und der hat einfach unglaublich viel an Quellen zusammengetragen, um diesen Comic so realistisch wie möglich zu machen. Und ich glaube, 100 Seiten im Anhang an diesen Comic sind einfach Quellenangaben zu quasi jeder einzelnen Seite. Das ist ganz, ganz großes Kino.
Ist auch ziemlich cool, aber es ist schon fast eher eine Graphic Novel, oder?
Es ist eine Graphic Novel, ja.
Ja. Okay, ja, also sehr gut, dass du jetzt die beiden auch direkt schon erwähnt hast. Ich hau mal so ein Rechercheergebnis raus, das ich gefunden habe, und zwar auf der Website The Movie Database. Ich glaube, die ist relativ solide. Da finden sich insgesamt 40 Einträge zu Jack the Ripper. Also es sind nicht nur Jack the Ripper Filme, sondern auch Filme, die im weitesten irgendwas mit der Materie zu tun haben. Darunter zum Beispiel das Wachsfigurenkabinett aus dem Jahre 1924. Das ist ein deutscher Fantasy-Horrorstreifen. Finde ich irgendwie interessant, dass es dieses Genre schon so früh in der Filmgeschichte gab. Dann The Lodger aus dem Jahre 1932. Und mein persönliches Highlight dieser Suche ist im Prinzip Jack the Ripper, und jetzt aufpassen, der Dirnenmörder von London mit, es wird noch besser, mit Klaus Kinski in der Hauptrolle.
Ja, okay.
Das ist genial,
muss
oder?
Muss man einfach mal sich gönnen, den Film.
Auf jeden Fall 1976, ich habe mir den Trailer gegeben und tatsächlich spricht Klaus Kinski im Trailer kein Wort. Ich glaube, der macht da so einen auf Minimal Acting, was ich ganz interessant finde, weil ich glaube, der hat dieses Schauspielen wirklich gelebt und war vielleicht auch, also sicherlich war er selbst verliebt und also er spricht ja meistens sehr abfällig über seine Filme, insbesondere über die Western. Und ich könnte mir, also mich würde es zumindest interessieren, wie er über diese Rolle spricht, ob er sich da wie in seiner Jesus-Inszenierung gefühlt hat, wo er wirklich auch geglaubt hat, so sein ganzes künstlerisches Potenzial darlegen zu können. Oder ob es eher so ein Film ist, den er wie so ein Western betrachtet, wo er sich denkt, okay, mache ich den halt mal eben noch mit. Auf jeden Fall finde ich es nur richtig, ihn als Jack the Ripper zu besetzen.
Hat er, glaube ich, oft getan. Einfach Filme mitgenommen, um die mitzunehmen. Und dann hat man auch gemerkt, dass er keinen Bock drauf hatte. Das ist so ein bisschen wie genau. Der alte De Niro, der dann auch hier noch und da nochmal irgendwie Filme macht, wo man einfach merkt, so, der ist da nicht drin, der macht das einfach nur noch aus Bock und Geld halt. Ich kann noch eine Möglichkeit anbieten, warum er in diesem Trailer nicht spricht. Es kann sein, dass er im ganzen Film nicht spricht. Es gibt einen Film, einen Dracula-Film, aus den englischen Hammer Studios. Und die Hammer Studios, die waren mal eine Zeit lang sehr bekannt, so in den 60ern und 70ern. Ich weiß gar nicht, ob das bis in die 80er ging, aber die hatten unheimlich viele Horrorfilme gemacht. Werwolf-Kram, Dracula, ganz, ganz viele Sachen. Und in einigen dieser Filme hat Christopher Lee mitgespielt. Großartiger Schauspieler.
Yes.
Und es gibt einen Dracula-Film aus den Hammer Studios mit Christopher Lee, der bei der Kritik unglaublich gelobt wurde, weil Christopher Lee in diesem ganzen Film kein Wort spricht und das verleiht dieser Präsenz von Dracula so eine besondere Mystik einfach. Das wurde von der Kritik halt hoch gelobt, dass der halt nichts sagt und dass das so ein geiles Stilelement ist. Das Ding war einfach, Christopher Lee hatte noch einen Film offen auf seinem Vertrag mit den Hammer Studios. Damals hat man nicht immer für einen Film unterschrieben, man hat einem Studio quasi für mehrere Filme gehört, in Anführungsstrichen.
Ja, genau.
Und der hatte irgendwie für 4 oder 5 Filme unterschrieben, hatte 4 schon gemacht und hatte noch einen offen und wollte diesen Film ums Verrecken nicht machen, weil er das Drehbuch so scheiße fand und hat sich geweigert zu sprechen. Es gab einen Text für Dracula und er hat sich einfach geweigert zu reden und dann wurde dieser Film halt das mit einem schweigenden Christopher Lee geshootet und das war dann das Gute an dem Film, ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt im Falle Klaus Kinskis eher so war, dass er es einfach rausgehandelt hat, weil er der Meinung war, quasi nur durch seine Mimik und so weiter, das viel besser herauskitzeln zu können oder irgendwie sowas. Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den sehen werde. Allerdings habe ich direkt geschaut, wo er gestreamt wird.
Geil.
Ja, ansonsten hast du From Hell schon angesprochen mit Johnny Depp aus dem Jahre 2002. Ein großartiger Film, definitiv. Es gibt noch zahlreiche andere, unter anderem auch eine Sat.1-Serie aus dem Jahr 2016.
Mhm. Auf die komme ich noch so ein bisschen. Denn From Hell bietet einen Erklärungsansatz, wer Jack the Ripper war, warum Jack the Ripper gemordet hat und warum diese Mordserie dann auch so plötzlich, wie sie begonnen hat, wieder aufgehört hat.
Mhm.
Und diese Sat.1-Serie, die ich tatsächlich gesehen habe, als sie ausgestrahlt wurde, als ich irgendwie krank zu Hause lag, die bietet auch einen Erklärungsansatz und beide berufen sich tatsächlich auf Verdächtige, die es im Laufe der Zeit gab. Also wie du vielleicht weißt, ist es ein Cold Case. Die Identität von Jack the Ripper ist ungeklärt. Das heißt aber nicht, dass es nicht eine Reihe von Verdächtigen gibt, die ich natürlich auch präsentieren werde in dieser Folge. Tja, ich kann mich erinnern, als ich ungefähr 10 war, war ich in London mit meinen Großeltern und da wurde ein Buch angekündigt, das die wahre Identität Jack the Rippers endlich offenbart und das hat es natürlich nicht getan und ich weiß nicht, wie viele solcher Bücher in meiner True Crime Nerdigkeit schon veröffentlicht wurden, zeigen wir euch, wer es gewesen ist und es ist halt einfach immer noch
Mysterium. Es geht halt immer wieder, ne?
Ja,
es geht halt immer wieder. Es ist ja nicht grundlos, dass es eben irgendwie 40 Einträge mit Jack the Ripper gibt oder halt von mir aus ist es ein komplett anderer Film, der spielt nur einfach im Londoner East End und schon kannst du Jack the Ripper irgendwo in den Beschreibungstext packen und der Film kommt irgendwie gleich ein bisschen besser an oder so.
Aber 40,
jedenfalls
40 ist super wenig. Ich hätte jetzt mit viel, viel mehr gerechnet. Auch alleine, ich liebe ja auch so Sherlock Holmes Hörspiele und so. Und es gibt so 1000 Hörspielreihen, auch die irgendwie dann auch so diese Thematik wieder aufgreifen. Und keine Ahnung, ich hätte gedacht, es gibt viel mehr Filme.
Ja, irgendwie schon, ne? Aber auf der anderen Seite gibt es ja Filme auch noch nicht so lang. Also von daher, also irgendwie, keine Ahnung, also 120 Jahre oder so. Keine Ahnung. Also ich fand die Zahl jetzt okay. Ich war, hätte dann allerdings erwartet, dass das alles wirklich auch Jack the Ripper-Filme sind. Nun gut, es ist eine Quelle, die muss ja auch nicht komplett richtig sein. Jedenfalls habe ich dann weitergesucht, um zu schauen, was denn so der beste Jack the Ripper-Film ist. Und laut der Website ranker.com landet auf Platz 1 der Film Murder by Decree oder im Deutschen Mord an der Themse aus dem Jahr 1979 als bester Jack the Ripper-Film.
Ja.
Regisseur war Bob Clark, ja, Produktionsländer Großbritannien natürlich und Kanada. Witzigerweise, weil du es gerade erwähnt hast, ist es irgendwie auch ein Sherlock Holmes-Film. Im Beschreibungstext steht, Mord an der Themse ist ein britisch-kanadischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1979 und kombiniert Elemente, hier haben wir es nämlich, des historischen Kriminalfalles um Jack the Ripper mit Arthur Conan Doyles weltberühmten Romandetektiv Sherlock Holmes.
Ja.
Das soll also dementsprechend laut dieser Website zumindest der beste Jack the Ripper-Film sein.
Tatsächlich habe ich von dem schon gehört, auch jetzt irgendwie erst vor kurzem, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich muss das mal nachholen, wenn möglich.
Vielleicht wäre das etwas für so einen Hüttenaufenthalt, wenn wir nochmal eine Hütte mieten und irgendwie so ein Männerwochenende starten.
Voll gerne. Voll gerne.
Jo, das war es auch schon an Recherchenmaterial, was ich mitgebracht habe.
Ja, es war doch nice. Ja, From Hell, wie gesagt, bietet eine Erklärung, die so ein bisschen sehr, sehr fantastisch ist. Du hast den gesehen, ne? Wahrscheinlich. Es gibt diesen Erklärungsansatz.
Ich habe sehr geliebt, allerdings erinnere ich mich auch kaum noch.
Ja, ich werde das so ein bisschen aufgreifen. Wir versuchen uns nochmal zurück zu versetzen in das Londoner East End zu dieser Zeit. Und Wir haben uns eben vor diesem Exkurs, wie viele Jack the Ripper-Filme es gibt, so ein bisschen die Gegend vor Augen geführt. Kriminalität an der Tagesordnung, im Prinzip auch Raub und Gewalt. Es gab ein hohes Aufkommen von Alkoholikern, ein hohes Aufkommen von Obdachlosigkeit. Also Konflikte waren im Prinzip an der Tagesordnung. Die Leute hatten da auch gar nicht so richtig eigene Wohnungen, in denen sie leben konnten. Das konnten sich viele aufgrund der horrenden Preise nicht leisten und eben der krassen Überbevölkerung des Viertels. Das ist auch so ein bisschen diese prekäre Situation, in der so ein bisschen die Opfer auch zu Hause sind, über die wir heute sprechen werden. Es gab Einrichtungen, also Herbergen in der Stadt, in denen man schlafen konnte, die man dann nächteweise oder auch innerhalb der Nacht stundenweise mieten konnte, weil man sich eben keine oder in der Regel sehr, sehr schwer eine eigene Wohnung leisten konnte. Diese Herbergen, diese Übernachtungshäuser muss man sich so vorstellen, dass es welche gab, wo Menschen einfach nur auf langen Bänken geschlafen haben, wie so Kirchenbänke. Da hat man dann sitzend, nebeneinander sitzend geschlafen und hat dann einen gewissen Preis pro Stunde bezahlt. Und wenn du dir die ganze Nacht leisten konntest, konntest du dann halt im Sitzen da eng gefercht wie in so einer Sardinenbüchse auf so einer Kirchenbank schlafen.
Oh, schrecklich.
Wenn du ein bisschen mehr Geld hattest, dann wurde vor diese Bänke, vor die schlafenden Menschen auf Brusthöhe etwa so ein Seil gespannt, dass die Leute dann nicht irgendwie im Schlaf nach vorne von der Bank kippen konnten, sondern halt von diesem Seil gehalten wurden.
Aber es ist ja so frech, dass dafür noch extra Geld verlangt wurde, ne? Also das sollte eigentlich so das Minimum eigentlich sein.
Und es gibt dann so Beschreibungen, dass dann, wenn dann so eine Sitzreihe, wenn dann da die Zeit abgelaufen ist und die dann irgendwie morgens aufstehen mussten, dass dann einfach dieses Seil gelöst wurde und die Leute einfach quasi alle von den Bänken gefallen sind, damit dann wach waren und dann sich verpissen mussten quasi, um ihrer Tagelöhnertätigkeit nachzugehen, um zu sehen, ob sie wieder Geld für die Nacht verdienen können. Und das ist eben so eine Situation, in der diese Frauen auch stecken, über die wir heute sprechen. Das sind bis auf ein Opfer Frauen, die eben ja jeden Tag so ein bisschen hustlen müssen, quasi ihren Besitz konstant bei sich tragen und gucken müssen, wo schlafe ich heute Nacht überhaupt. Es gab 233 dieser Einrichtungen offiziell im East End. Das ist so ein bisschen, das sind die offiziell erfassten. Man vermutet, es gab noch so Übernachtungshäuser, die so ein bisschen unter der Hand gelaufen sind. Und man rechnet ungefähr hoch, dass da jede Nacht so 8.500 bis 9.000 Leute dann um Plätze eben gekämpft und gebuhlt haben.
Schrecklich. Absolut schrecklich. Das sind so dermaßen wilde und auch unhygienische Zustände gewesen, ne? Da muss man wirklich sagen, ey, Klopf auf Holz, zum Glück lebe ich heute.
Ja, definitiv. Wenn man dann ein bisschen mehr Kohle hatte, dieses Seil hieß übrigens das Anlehnseil, das, wie gesagt, was dann da so vor dir gespannt wurde. Wenn man dann ein bisschen mehr Kohle hatte, dann konnte man in so, dann hatte man quasi Betten. Also es gab dann so Schlafsäle, wo die Leute wie in so Särgen, in so kleinen Holzquadraten dann pennen konnten. Also die hatten dann so ihren eigenen Space, aber es war halt immer noch weit weg davon entfernt, irgendwie ja, gemütlich zu sein oder heimliche Atmosphäre zu erzeugen. Also ich habe mal so Fotos gesehen im Rahmen von einem London-Besuch in irgendeinem Museum. Also hatte gar nichts mit Jack the Ripper zu tun. Das war einfach nur so Londoner Geschichte. Und das war schon crazy, das mit anzusehen und halt dann auch diese Realität zu verstehen, ne, dass die Leute im Prinzip dann in diese Tagelöhnerei gekommen sind, gar nicht wussten, okay, was arbeite ich eventuell heute? Verdiene ich dann im Laufe des Tages genug Geld? Dann vielleicht für mein Essen, mein Bier und meinen Schlafplatz. Also man hat immer so von Tag zu Tag geschaut.
Ja, und wie schon gesagt, ne, also die werden dann da rausgeschmissen. Da gibt's nicht noch eine warme Dusche oder sowas, nee. Sondern dann geht's direkt auf die Straße zurück. Also,
genau. Ui. Dann hast du, wenn du Glück gehabt hast, gab's dann irgendwo von irgendeiner kirchlichen Organisation irgendeine Abendspeisung, die organisiert wurde. Also die Heilsarmee oder sowas in der Art gab's ja damals schon. Dann konnte man vielleicht zumindest was Warmes essen oder so. Aber ja, das waren raue, raue Lebensumstände. Und auch diese Frauen, über die wir heute sprechen werden, man erfährt halt so in der generellen Jack the Ripper-Thematik oft, ja, der hat halt Prostituierte ermordet. Ne? Und man denkt dann immer ja eben an Frauen, die sich da irgendwie verkaufen, weil sie die Wahl getroffen haben, das zu tun. Aber das sind alles Frauen, die in diese Gelegenheitsprostitution gerutscht sind, weil sie einfach auch keine anderen Möglichkeiten hatten. Ne? Weil ihr Stand als Frau auch einfach schwierig war und weil sie einfach irgendwo sehen mussten, wo sie blieben. Also ich glaube, diese Gelegenheitsprostitution, die war gerade zu diesen Zeiten, wirtschaftlich schwierigen Zeiten in diesen prekären Vierteln sehr, sehr ausgeprägt.
Ja, das denke ich mir. Ich nehme jetzt auch mal an, dass es damals wahrscheinlich nicht, auch in Großbritannien eben, nicht die Möglichkeiten wirklich für Frauen gab zu arbeiten, oder?
Ich habe dich gerade nicht so.
Also die waren wahrscheinlich, also ich nehme an, dass in dieser Zeit, dass es keine wirklichen Möglichkeiten gab für Frauen zu arbeiten, dass sie halt einfach sehr abhängig davon waren zu heiraten.
Teilweise schon, teilweise gab es natürlich Jobs dann auch gerade im Zuge der Industrialisierung. In London zu der Zeit, da wurden dann in den Fabriken immer mehr Jobs frei, immer mehr Arbeiter benötigt. Das haben dann auch schon früh Frauen übernommen, diese Jobs.
Ja.
Eines der Opfer, über das wir sprechen werden, die war Fischträgerin, also die hat quasi von so einem Fischgroßhandel dann den Fisch zu den Kunden transportiert. Aber weil das natürlich ein Job war, der jetzt auch nicht unbedingt Reichtümer ermöglicht hat und sie tatsächlich das einzige Opfer war, das ein eigenes Zimmer besessen hat im East End, wenn auch nur ein 4 Quadratmeter großes Zimmer, musste eben auch sie so der Gelegenheitsprostitution nachgehen, um diesen Lebensstandard halten zu können.
Unglaublich. Das muss man sich wirklich vor Augen führen. Ein 4 Quadratmeter großes Zimmer und dann halt so ein Knochenjob. Und zusätzlich musste sie sich dann dementsprechend auch prostituieren, um irgendwie über die Runden zu kommen und diesen in Anführungsstrichen Lebensstandard halten zu können.
Genau, sie hat dieses Zimmer erst mit einem Mann gemeinsam bewohnt. Aber als sie ihn dann vor die Tür gesetzt hat, man weiß jetzt nicht genau, waren die ein Paar oder war das einfach nur so eine WG in Anführungsstrichen, aber irgendwann ist auf jeden Fall Fakt, dass sie es alleine bewohnt hat und um das dann alleine halten zu können, musste sie dann eben der Prostitution nachgehen. Aber das ist das letzte Opfer, das führt uns jetzt zu weit.
Ja, okay.
Was noch erwähnenswert ist, um ja, dieses Bild im Kopf zu schaffen, in der Fantasie von dem East End, in das wir jetzt absteigen und vielleicht auch so ein bisschen ja einfach einen Gesamteindruck haben. Also wir stellen uns einfach eine sehr düstere Umgebung vor, gerade abends diese Gaslichtlaternen, die so ein bisschen gespenstisches Licht auch machen. Wir stellen uns vor, da sind viele Menschen unterwegs, die ja vom Schicksal und vom Leben gezeichnet sind. Hoher Alkoholismus, hohe Gewaltbereitschaft, wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr viel Kriminalität an der Tagesordnung. Und aufgrund dieser unglaublichen Überbevölkerung des East Ends ist dann eben auch in diesem Zeitraum die Kanalisation total in die Knie gegangen und es muss unheimlich gestunken haben. Also die war diesen Massen an Menschen nicht gewachsen und es wird berichtet, dass es recht unappetitliche Auswirkungen auf die Atemluft in London hatte.
Also in meiner Faszination oder in meiner Vorstellung so, sehe ich auf jeden Fall, irgendwie fisselt es die ganze Zeit. Es ist irgendwie neblig, es ist kalt, es ist so leicht stürmisch, so ein leichter rauer Wind irgendwie. Und Tropfen prallen oder knallen auf dem Bordstein, der irgendwie halt, es ist irgendwie auch dauerdunkel und dann zusätzlich diese Stinkeluft. Also ich finde, man kann sich das durchaus gut vorstellen und mein Gott, das ist wirklich kein lebenswerter Ort, ne?
Null. Das erste Opfer, das häufig mit Jack the Ripper in Verbindung gebracht wird, allerdings keines der kanonischen fünf ist und allgemein in der sogenannten Ripperologie, ja, das ist ein Wort, das tatsächlich besteht, also die Fachwissenschaft von Jack the Ripper quasi, wird diese
Ripperologie, ja. Okay.
Also innerhalb dieses Wissenschaftszweiges wird Emma Elizabeth Smith nicht als Opfer Jack the Rippers betrachtet, aber sie ist eben das erste Opfer in diesem Jahr 1888, das zumindest von manchen Quellen in Richtung dieser Mordserie gebracht wird. Ich denke auch nicht, dass sie dazugehört. Ich erwähne sie der Vollständigkeit halber.
Ja.
Sie war eine 45-jährige Gelegenheitsprostituierte, über deren Hintergrund nichts bekannt ist. Das ist bei den kanonischen fünf so ein bisschen anders. Da kann ich dir auch sowas zu den Personen erzählen. Und ich finde das auch relativ wichtig, dass nicht die einzige Information, die wir über die haben werden, ist, dass das eine prostituierte Person war, die ermordet worden ist, sondern dass man auch zumindest einen kleinen Blick auf deren Leben einfach werfen kann. Emma Elizabeth Smith jedenfalls wurde am Dienstag, den 3. April 1888 in den frühen Morgenstunden eben in Whitechapel gefunden. Da ist sie offensichtlich überfallen und schwer verletzt worden, konnte sich noch in ihre Unterkunft retten und ist dann da von Bekannten ins Krankenhaus gefahren worden, wo sie dann an einer Bauchfellentzündung am nächsten Tag verstorben ist, die halt durch diesen Überfall hervorgerufen wurde. Ich weiß nicht genau, warum sie immer in dieses Jack the Ripper Licht gerückt wird, wahrscheinlich weil dessen Morde auch 1888 stattfanden, sie eben auch eine Prostituierte war. Aber der Modus operandi ist doch ein ganz, ganz anderer. Ihr wurde ein stumpfer Gegenstand derart brutal mehrfach in die Vagina eingeführt, dass sie daran einfach dann innere Verletzungen davongetragen hat und an denen dann quasi verstorben ist. Und das passt einfach so gar nicht zu dem, was Jack the Ripper getan hat. Man muss natürlich dazu sagen, dass es durchaus Serienmörder gibt, deren Modus operandi sich im Laufe der Zeit entwickelt, also der eine gewisse Evolution erlebt und die vielleicht nicht von Anfang an das gemacht haben, wofür sie später bekannt wurden.
Ja.
Aber es bleibt halt festzuhalten, dass es da nichts gibt, was darauf hindeutet. Sie hat ihre Angreifer auch noch beschrieben als zwei Männer, ein Mann und einen Jugendlichen, und man vermutet eigentlich eher, dass es da darum ging, dass sie vielleicht einer Gang kein Schutzgeld bezahlen wollte oder keine Abgaben aus ihrem Einkommen als Prostituierte irgendwie abgeben wollte und das dann eingetrieben werden sollte. Ne? Aber wie gesagt, sie wird eben sehr, sehr häufig in diesen Kontext gerückt.
Waren denn alle Morde von Jack the Ripper im Jahr 1888?
Ja.
Okay. Okay, also 3. April wäre ja dann irgendwie, also zumindest so, das erste Quartal wäre rum. Man kann also nicht unbedingt sagen, dass er jetzt die Morde dann irgendwie über das ganze Jahr verteilt hat, sondern es ging dann schon nach 3 Monaten dann frühestens los, ne?
Genau.
Okay. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich finde natürlich diese Grausamkeit total widerlich. Ja, so oder so traurig, dass sie so ums Leben gekommen ist und halt so schreckliche Momente erleben musste.
Also die kanonischen fünf, um das kurz zeitlich einzuordnen, weil du jetzt auch nachgefragt hast. Der erste Mord, der dieser Reihe auf jeden Fall zugeordnet wird, war am 31. August 1888. Und der letzte, der eben zweifelsfrei zuordnenbar ist, am 9. November. Also in diesem Zeitraum bewegen wir uns. Da sind besagte kanonische fünf ermordet worden.
Das ist sehr interessant. Also es geht wirklich nur um diese 3 Monate.
Genau.
Bei Jack the Ripper. Wahnsinn, ne? Also ich finde, wenn man das vielleicht nicht so weiß und diesen Namen Jack the Ripper zum ersten Mal gehört hat, dann denkt man wirklich, es ist irgendwie so eine, weiß ich nicht, irgendwie so ein Phantom in London, das über Jahre hinweg ganz, ganz viele Morde begangen hat. Mhm. Dann ist doch diese Zahl, ich meine, das ist natürlich 5 Morde zu viel, keine Frage. aber dieser Zeitraum recht kurz und die Anzahl der Morde für diesen Zeitraum natürlich sehr hoch.
Exakt. Und da stellt sich ja natürlich auch die Frage, warum fängt diese Serie so plötzlich an und warum hört sie so plötzlich wieder auf? Und da bietet dann eben der Film From Hell beispielsweise eine so eine Verschwörungstheorie als Erklärung, die auch relativ häufig in dieser Ripperologie auftaucht und die eben eine der gängigen Erklärungen ist. Aber wie gesagt, dazu kommen wir, ja, okay, wenn es dann soweit ist. Am Dienstag, den 7. August, wird gegen 2:30 Uhr nachts die Prostituierte Martha Tabram ermordet. Martha Tabram ist so ein bisschen die Sonderrolle, von der ich eben gesprochen habe. Die wird den kanonischen 5 nicht zugeordnet. Aber aufgrund des Modus operandi und auch der zeitlichen Nähe zu den Jack the Ripper Morden ist das so ein bisschen so die Wildcard, wo man halt davon ausgeht, die könnte ein Opfer von ihm gewesen sein. Denn wie gesagt, 7. August wurde sie ermordet. Der erste zweifellos zugeordnete Ripper-Mord ist am 31. August begangen worden. Das würde also passen. Und Martha Tabram wurde, wie die späteren Opfer, eben durch Verletzung mit einer Klinge ermordet.
Und daher denkt man, dass es dann auch von Jack the Ripper ausgeführt wurde.
Genau. Zumindest gewesen sein könnte. Sie wurde gegen 5 Uhr gefunden und die Untersuchung ergab, dass sie circa 39 Mal mit einer kurzen Klinge in Hals, Rumpf und Genitalien gestochen wurde. Die Verletzungen sind offensichtlich alle, bis auf eine einzige Ausnahme, von einem Rechtshänder zugefügt worden. Also es kann sein, dass der Täter entweder einmal kurz die Hand gewechselt hat oder dass es zwei Täter gab, denn es gibt auch manchmal die Theorie, dass Jack the Ripper vielleicht zwei Leute waren. Das wird aber auch nur durch wenige Indizien genährt. Also ich persönlich bin der Meinung, dass es eine Person war. Und es gibt auch die Theorie, zu der kommen wir, die ist allerdings sehr wenig bekannt, dass es vielleicht eine Frau gewesen sein könnte. Aber das ist eine sehr, ja, nicht so prominente Theorie tatsächlich. Es gibt quasi einen Verdächtigen, wo glaube ich, so die meisten der Meinung sind, dass er es war. Das ist auch der, den die Sat.1-Produktion damals als Täter präsentiert hat.
Okay, ich bin gespannt.
Ja, und eben diese Art der Verletzung, diese Art des Todes, ne, Stichwunden in Hals, Rumpf und Genitalien. Daher spricht man das vielleicht einem frühen Werk von Jack the Ripper zu, weil Gewalt gegen den Hals mit einem Messer eben zu seinem Modus operandi gehört.
Ja.
Und eben auch oftmals Gewalt, die sich gegen die Genitalien gerichtet hat. Also hier hat er jetzt nur drauf eingestochen, wie auch auf ihren Rumpf. Aber wie gesagt, Serientäter, ja, erleben auch oft so eine Evolution, wo dann vielleicht ihr Vorgehen sich verfeinert, wo ihre Fantasien sich verändern, wo sie immer weitergehen. Bei ihr jedenfalls ist man absolut nicht sicher, ob sie dazugehört oder nicht. Ich persönlich kann es mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, also ich finde auch Emma Elizabeth Smith würde jetzt irgendwie auch ganz gut zu so einer Evolution passen, tatsächlich, durch diese Verletzung im Vagina-Bereich. Von daher, verstehe ich zumindest, warum die beiden so irgendwie auf die Liste gekommen sind, auch wenn auch inoffiziell.
Ja, bei Emma Elizabeth Smith spielte ja gar kein Messer eine Rolle, ne? Also da hat ja wirklich dann nur diese stumpfe Gewalt im Vaginalbereich eine Rolle gespielt. Und ja, das könnte natürlich so eine Evolution des Täters sein, weil, wie gesagt, vieles sich auch oder einige seiner Taten sich auch gezielt irgendwie so gegen die Weiblichkeit der Opfer gerichtet haben.
Ganz offensichtlich, ja.
Also das wird bei den kanonischen Morden auf jeden Fall auch der Fall sein, dazu kommen wir später noch. Insofern ist es möglich, ne? Allerdings kann ich mir halt auch vorstellen, gerade in so einem Kontext gehen wir davon aus, eine Prostituierte, die vielleicht nicht den Anteil zahlen wollte an irgendeinen Zuhälter, an irgendeine Gang, Schutzgeld oder so, und so stumpfe Gewalt gegen ihren Vaginalbereich könnte da auch schon einfach schon auch eine gängige Demütigung gewesen sein, ne? Oder halt so, oder eben auch eine Möglichkeit, wenn sie vielleicht kein Schutzgeld bezahlt,
sie einfach aus dem Business raus.
Genau, sie nicht unbedingt umzubringen, also so für ein paar Tage dienstunfähig zu machen, in Anführungsstrichen.
Genau. Und ja, genau. Ja.
Also ja, deswegen weiß ich nicht, aber Martha Tabram, also unser jetzt gerade präsentiertes zweites Opfer, da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die tatsächlich zu Jack the Rippers Opfern gehört. Mhm. Mary Ann Nichols ist das erste Opfer, das zweifellos Jack the Ripper zugeordnet werden kann. Die hatte eigentlich ein relativ bürgerliches Leben geführt, verheiratet und ja, der Mann war quasi so der klassische Ernährer. Die haben auch irgendwie außerhalb vom East End gewohnt. Also jetzt keine Upper Class, aber das waren auf jeden Fall Leute, die so von diesem Elend zumindest ein bisschen entfernt waren. Aber als ihr Mann sie betrogen hat und sie dann sich von ihm getrennt hat, stand sie ohne irgendwelche Unterstützung da. Da gab es dann halt keinen Unterhalt für geschiedene Frauen. Und sie ist dann eben relativ schnell in diese Tagelöhnerei im East End abgerutscht und im Zuge dessen dann eben auch in die Gelegenheitsprostitution, dann wohl auch ein relativ ausgeprägtes Alkoholproblem entwickelt. Auch das ist so ein bisschen roter Faden, der die Opfer so miteinander verbindet. Man weiß übrigens nicht, ob die Opfer miteinander bekannt waren.
Ah ja.
Also ob die jetzt irgendwie, die werden sich möglicherweise gekannt haben, weil die in einem relativ eng gesteckten Bezirk ja ihre Dienste verrichtet haben, sage ich mal, ne? Und auch eben in diesen Trinkerkreisen wahrscheinlich auch gleiche Bars frequentiert haben, aber ob die jetzt irgendwie besonders gut bekannt waren oder Freunde, so wie das im From Hell beispielsweise dargestellt wird, da ist das ja so eine Frauenklicke.
Ja.
Das ist eher fraglich. Das hat auch Alan Moore in seinem Comic hervorgearbeitet. Also der hat da zwar rausgearbeitet, dass es gemeinsame Bekannte gibt, dass es auch so Kreuzpunkte gibt, wo die sich über den Weg gelaufen sein müssten, aber es gibt halt nichts, was darauf hindeutet, dass die so eine Freundinnen-Clique waren.
Hm, ja, ich verstehe. Auf jeden Fall finde ich dieses Schicksal natürlich auch extrem hart. Zeigt ja dann eben genau das, was ich eben meinte, dass so eine Frau, die dann alleinstehend ist, nicht mal eben um die Runden oder über die Runden kommen kann, dass halt einfach letztendlich die Perspektiven dann auch recht klein sind. Und hinzu kommt natürlich auch, dass sie dann eben angefangen hat zu trinken, was auch dazu geführt hat, dass sie sozusagen auch, ja, wie soll man sagen, sich selbst irgendwie auch, ja, aus lauter Verzweiflung heruntergewirtschaftet hat.
Gut, das ist ja oft so ein Kreislauf, der beginnt, wenn man in einem Lebensbereich irgendwo so aus der Mitte fällt und den Tritt verliert, dann kommen ja oft irgendwelche ungesunden anderen Dinge dazu, ne? Und
ja.
Alkohol betäubt dann vielleicht so ein bisschen den Schmerz dessen, dass man da das bürgerliche Leben verloren hat und dass man jetzt auf einmal darauf angewiesen ist, Dinge zu tun, die man vielleicht auch nicht unbedingt tun möchte, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich frage mich einfach, warum sie, also ich denke mal, dieses Londoner East End wird auch im Vorfeld schon bekannt gewesen sein.
Klar.
Und wenn sie in so einer Mittelklassengesellschaft gelebt hat vorher, frage ich mich natürlich ganz automatisch, warum sie dann genau dorthin zieht. Also,
weil sie sich nichts anderes verzweifelt leisten konnte.
Ja, okay. Das bedeutet dementsprechend auch, dass so eine alleinstehende Frau oder Witwe oder eben verlassene Frau oder eine, die sich selbst getrennt hat, weil ihr Mann eben, was auch immer, fremdgegangen ist, dass sie einfach keine andere Perspektive hatte. Das ist ja einfach total traurig. Mit anderen Worten, der soziale Abstieg war ohne Mann quasi garantiert.
Ja, zumindest ein Stück weit, ne? Also ja, dass es dann da keine Unterhaltszahlung gab, auch schon an sich eine krasse Sache. Und klar, wenn dir dann eben so die beruflichen Perspektiven fehlen, weil du dann eben in so eine überbevölkerte Gegend ziehst, wo jeder irgendwie sehen muss, wo er bleibt und wo der Kampf um die Jobs, die es halt gibt, einfach sehr, sehr hart ist, ne? Da,
ja.
Ja. Ich denke, dass das einfach so eine normale Denkweise, dass sie in London bleiben wollte, weil natürlich dann letzten Endes so die Größe der Stadt dann nochmal mehr Chancen und Möglichkeiten verspricht als vielleicht so ein dörfliches Leben. Hm. Aber natürlich dann auch der Kampf ums Überleben einfach nochmal ungleich härter teilweise ist.
Und wie kann man sich das vorstellen? So die Freier, die da unterwegs waren, die haben ja wahrscheinlich nicht auch dort gelebt, sondern sind wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, aus besseren Bezirken oder sowas von London dorthin gereist, denn sie hatten ja scheinbar das Geld, um eben die Dienste auch zu bezahlen.
Ja, das wird sehr viel Prostitution gewesen sein im East End selber, also dass dann auch Einwohner des East Ends sich das dann irgendwie geleistet haben oder gegönnt haben. Also das wird dann jetzt nicht irgendwie für ganz große Summen passiert sein, sondern wirklich auch oft in diesen prekären Kreisen stattgefunden haben. Es gibt natürlich auch immer wieder so Stories und Berichte, die sagen, okay, da sind dann irgendwie besser betuchte Leute, die haben so ein bisschen den Thrill gesucht, die sind so ins East End gegangen, da gab es dann halt auch so diese Opiumhöhlen, die man so aus Filmen kennt, wo dann eben das Opium eben den Weg aus den britischen Kolonien gefunden hat in die Stadt und man so ein bisschen so sich den Rausch gegönnt hat und dann vielleicht auch irgendwie eine Prostituierte mitgenommen hat, aber du warst natürlich als besser betuchter Mensch im East End, hat man dir natürlich auch angesehen, dass du da nicht hingehörst und du warst natürlich auch immer ein potenzielles Opfer. Ne? Deswegen wird es da wahrscheinlich, es wird Leute gegeben haben, die das auf sich genommen haben, um da so abzutauchen in dieser Halbwelt, aber ich glaube, die Masse der Freier werden auch Leute gewesen sein, die da vor Ort gelebt haben.
Ah ja, okay. Dementsprechend kann man sich vorstellen, wie wenig die dann wirklich auch bezahlt haben, denn es war ja nun einfach auch ein Armutsviertel. Okay.
Ja, und da wir eben schon etabliert haben, dass in der Regel die Leute eben keine Wohnungen hatten, können wir davon ausgehen, dass es einfach reine Straßenprostitution oder zum Großteil Straßenprostitution ist, die dann auch einfach an Ort und Stelle stattgefunden hat. Ne? Also in einem Hinterhof, in einer Gasse irgendwo, einfach in Ermangelung von vernünftigen Verrichtungsräumlichkeiten. Da wird es natürlich auch sowas gegeben haben wie Stundenhotels und Bordelle, aber die muss man sich dann auch wiederum erstmal leisten können.
Ja, klar.
Ich denke, der Großteil der Prostitution, das habe ich auch mal irgendwo so gelesen, ich will jetzt hier keine Prozentzahlen raushauen, weil ich die nicht belegen kann, aber der absolute Großteil wird da einfach an Ort und Stelle auf offener Straße stattgefunden haben. Das vielleicht auch so ein bisschen zur Einordnung der ganzen Thematik. Ne?
Das macht das Bild Londons zu dieser Zeit noch dunkler und düsterer.
Definitiv, ja. Mary Ann Nichols jedenfalls wird gesehen am 30. August gegen etwa 23 Uhr. Da ist sie in Whitechapel unterwegs und da besucht sie einen Pub, in dem sie gut bekannt war. Deswegen weiß man, dass sie da gewesen ist und die Leute haben sie gekannt. Also da war sie häufiger. Und gegen 12:30 Uhr nachts hat sie diesen Pub wieder verlassen. Sie hat dann noch mit einem Bekannten gesprochen und hat dem gesagt, dass sie nochmal rausgeht, versucht noch ein bisschen Geld zu verdienen, obwohl sie laut dessen Aussage schon im Laufe des Tages genug Geld verdient hätte, um sich eigentlich einen Schlafplatz leisten zu können. Also die war wohl im Laufe des Tages schon aktiv, ob jetzt mit irgendwelchen Tagelöhnertätigkeiten oder eben schon in der Prostitution, weiß ich nicht. Aber hat eben da mit Leuten getrunken abends im Pub zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr, die sie kannte, und hat auch schon gesagt, dass sie eigentlich genug Geld hätte, um sich einen Schlafplatz zu leisten, aber dass sie trotzdem nochmal rausgeht, ihr Glück versucht. Sie war halt noch nicht müde, vielleicht auch ein bisschen angetrunken und ist dann halt nochmal in die Nacht verschwunden.
Oh, ich stelle es mir gerade wirklich nochmal vor, weißt du, wie grausam so ein Lebensstil ist. Also jeden Tag für Tag sowas machen zu müssen, egal wie du dich fühlst, ob du dich schlecht fühlst, keine Ahnung, krank bist, was auch immer was, ne? Also du musst es einfach durchziehen und du kannst dich einfach so ein Day off nehmen oder sowas. Wochenende muss man gar nicht drüber reden, irgendwie Feiertage und so weiter, sondern wirklich jeden Tag zu funktionieren und das zu machen, das ist doch einfach nur schrecklich.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen auch der Grund war, warum sie da nochmal in die Nacht gegangen ist, also auch wenn sie offensichtlich genug Geld gehabt hätte, um irgendwo zu schlafen, dass man vielleicht auch so ein bisschen immer dachte, okay, was ist, wenn ich mal einen Tag irgendwie krank bin oder nicht so kann, ich muss mir auch irgendwie so ein Polster anarbeiten. Ne?
Ja, und dieses Polster haben sie mit sich rumgeschleppt. Die hatten ja keine Bank oder sowas.
Ne? Ja, genau. Ja, wie gesagt, gerade diese Leute, die auf diese Übernachtungshäuser angewiesen waren, die hatten quasi ständig ihr ganzes Hab und Gut bei sich. Ne?
Ja.
Also, muss ja.
Muss ja, genau. Und dementsprechend waren sie natürlich auch gefährdet, dass sie dann von irgendwelchen Dieben oder sowas ausgeraubt werden wurden.
Genau, ja. Wie du dir denken kannst, ist dieser Weg in die Nacht, um nochmal ein bisschen Geld zu verdienen, dann auch ihr letzter gewesen. Insofern auch nochmal doppelt tragisch, dass sie hätte eigentlich nach Hause gehen können, oder was heißt irgendwo hingehen können, sagen, okay, ich verbringe jetzt hier die Nacht und wäre vielleicht nicht ermordet worden.
Ja.
Aber in dieser Nacht wird sie halt ihr Ende finden. Wann genau, weiß man nicht. Sie wurde gegen 2 Uhr noch gesehen. Ihre Leiche wurde dann am 31. August, an einem Freitag, morgens um 4:45 Uhr von einem Wagenlenker gefunden, also jemand, der mit so einem Eselsfuhrwerk quasi Waren transportiert hat.
Ja.
Charles Cross, der war auf dem Weg zur Arbeit und fand sie dann auf dem Boden liegend vor einem eingezäunten Stalleingang. Also wahrscheinlich war das vielleicht so ein bisschen der Verrichtungsort, wo sie dann hingegangen ist mit einem potenziellen Freier und dann da halt ermordet wurde. Also das ist jetzt reine Spekulation von mir, ne? Aber so ein etwas von den Hauptwegen abgerückter Bereich, so eingezäunter Bereich vor so einer Stallung, das wäre halt so, ja, wahrscheinlich so der Inbegriff von verschwiegenem Ort dann in so einem Ballungsraum in London. Deswegen denke ich, dass, ja.
Wobei ich mir natürlich auch vorstellen kann, dass, also so mal grundsätzlich gesprochen, den Leuten das einfach auch komplett egal war. Also ich könnte mir vorstellen, dass die halt einfach schamlos an jeder nächsten Ecke quasi dann einfach auch Sex hatten, weil, keine Ahnung, weil es die Situation so einfach ergab.
Ja, das wird so gewesen sein, aber ja, keine Ahnung. Manche, ne, wie gesagt, gerade auch so Gelegenheitsprostituierte, die vielleicht auch selber so ein bisschen gehadert haben, die wollten dann vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Öffentlichkeit raus und ja, manche Freier wahrscheinlich auch, wie auch immer, sie wurde da jedenfalls gefunden. Also Charles Cross, dieser Wagenfahrer und ein anderer Mann namens Robert Paul, die stoßen quasi relativ zeitgleich auf diese Leiche um 3:45 morgens und sehen da im Prinzip nur so ein etwas auf dem Boden liegen. Das ist in der Dunkelheit nicht erkennbar gewesen. In London wurden irgendwie in den Nachtstunden teilweise diese Gaslampen gelöscht. Also die haben teilweise nicht die ganze Nacht durchgebrannt, sodass die Straßen dann auch häufig dann in so eine Dunkelheit gehüllt waren oder jede zweite Lampe hat dann nur noch gebrannt. Irgendwie war das dann natürlich jetzt nicht unbedingt so hell erleuchtet alles.
Ja.
Und als sie sich dann diesem Objekt genähert haben, sahen sie, dass es eine Frau ist, deren Rock hochgeschoben war, also so eine sexuelle Implikation gab es auf jeden Fall schon irgendwie. Den haben sie runtergezogen, um ihren Unterleib zu verdecken, weil man das ja irgendwie so macht, ne? So um jetzt irgendwie so ihr diese Blöße zu verdecken.
Mhm.
Und haben dann nach eigener Aussage nach einem Polizisten gesucht, weil sie nicht sicher waren, ob die Frau tot oder stark betrunken war, also bewusstlos. Sie haben dann einen Polizisten getroffen und den dann dahin gebracht, der mit seiner Handlampe dann diesen Körper untersucht hat und festgestellt hat, dass die Kehle durchgeschnitten war. Das haben die beiden zuvor offenkundig laut eigener Aussage nicht bemerkt.
Okay.
Gegen 4 Uhr morgens, also relativ schnell, war dann der Chirurg Henry Llewellyn vor Ort. Der lebte in der Nähe, also im East End. Das war einer dieser Ärzte, die sich bewusst in so einer armen Siedlung niedergelassen haben, um dann halt eben da am Krankenhaus irgendwie halt so für die Ärmsten zu arbeiten. Und er hat dann immer wieder auch für die Polizei dann auch Leichen untersucht.
Mhm. Also sehr ehrenvoll im Prinzip, so einen Beruf dort auszuführen.
Ein Menschenfreund wahrscheinlich, ja. Also als fähiger Arzt hättest du wahrscheinlich andere Möglichkeiten gehabt und der taucht halt auch immer wieder in den Akten auf. Das scheint ein fähiger Arzt gewesen zu sein, jemand, den die Polizei auch in ganz London immer wieder in strittigen Fragen konsultiert hat, aber der halt aus freien Stücken da in diesem nicht so erfreulichen Bereich Londons gewohnt hat, ja.
Mhm.
Llewellyn stellt fest, dass der Tod etwa 30 Minuten vor der Auffindung stattgefunden hat. Das war natürlich damals auch alles sehr, sehr rudimentär. Ich weiß nicht, wie verlässlich diese Aussage war, aber das wird wahrscheinlich auch mit der Wärme des Körpers zu tun gehabt haben, vielleicht auch mit der noch nicht eingetretenen Leichenstarre.
Ja.
Er bemerkt am Tatort, dass sehr, sehr wenig Blut am Tatort zu finden ist und er sagt oder er rechnet ungefähr, dass da etwa Blut vorhanden ist, mit dem man 1,5 Weingläser füllen könnte. Deswegen bestellt er die Theorie in den Raum, dass der Mord nicht da stattgefunden hat, sondern dass es nur ein Ablageort ist, kein Fund, kein Tatort.
Ja.
Allerdings merkt man beim Abtransport der Leiche, dass ihr quasi gesamtes Restblut in ihre Klamotten gesogen ist und dann auch teilweise unter ihr, als man sie anhebt. Also sie ist ganz offensichtlich an Ort und Stelle ermordet worden, aber das Blut ist dann irgendwie so von ihrer Kleidung aufgesogen worden, dass man das erst nicht feststellen konnte.
Ah ja, okay.
Spätere Leichenschau dann in der Polizeidienststelle fördert zutage, dass sie am ganzen Körper diverse Blutergüsse hat, die vielleicht dann auch einfach so auf das harte Leben im East End zurückzuführen sind. Aber die Todesursache letztlich war das beide Halsschlagadern mit einem jeweils etwa 20 cm langen Schnitt durchtrennt waren. Mehrere Schnitte befanden sich dann am Unterleib des Opfers, also unter Bauch bis in die Genitalregion. Aber da keinem Muster folgend, einfach so random, willkürlich reingeschnitten. Llewellyn ist sich aber sicher, dass alle Schnittverletzungen mit dem gleichen Tatwerkzeug verübt wurden und dass es sich dabei um ein ja nicht sonderlich scharfes Messer handeln sollte. Also jetzt nicht unbedingt so ein chirurgisches Werkzeug, das man sich bei Jack the Ripper immer vorstellt. Und der Täter aufgrund dieser mäßigen Schärfe des Messers vermutlich mit sehr, sehr großer Gewalt vorgegangen sein muss.
Okay, also kaum vorstellbar eigentlich, dass Charles Cross und Robert Paul da keine Spuren gesehen haben. Besonders dann nicht, wenn sie unten im Genitalbereich nochmal bedeckt haben.
Ja, das ist auch so ein Punkt, über den ich immer wieder stolpere. Ja, ich meine, schlechte Beleuchtung und vielleicht hat man diese Schnitte am Hals nicht unbedingt sehen können und dieses dann doch auch nach Aussagen von Llewellyn auffällig wenige Blut am Tatort. Aber wenn man dann doch genau ihre Blöße bedeckt, dann hätten einem eventuell diese Wunden im Unterleib auffallen müssen.
Ja, zumal sie ja wahrscheinlich auch erstmal gefragt haben, hey, hallo, wie geht's Ihnen? Fühlen Sie sich wohl? Vielleicht so ein bisschen am Körper so ein bisschen gerüttelt haben, was auch immer, so ganz normale Dinge. Denn wenn sie schon Hand anlegen und sie wieder bedecken, dann werden sie auch an ihr gerüttelt haben.
Ja, das denke ich auch.
Und dann kann ich mir halt kaum vorstellen, dass es nicht auffällt, dass da irgendwie so ein bluttriefendes Kleidungsstück irgendwie unter ihr liegt.
Das denke ich auch. Und das ist auch, wie gesagt, ein Punkt, über den ich immer wieder stolpere. Und da nehme ich jetzt nichts Großartiges vorweg. Aber einer der Verdächtigen, wenn es darum geht, wer war Jack the Ripper, ist eben Charles Cross, der heißt nämlich auch gar nicht Charles Cross, der hat da nämlich auch eine Falschangabe zu seiner Person gemacht. Ah. Und dieser Charles Leachmere, wie er tatsächlich heißt, ist tatsächlich einer der Verdächtigen, die in der Ripperologie immer wieder genannt werden. Aber dazu später, wenn wir über mögliche Verdächtige sprechen.
Okay.
Ich weiß nicht, also ich weiß, dass Mary Ann Nichols aus dieser Ehe mit ihrem Ehemann hatte, den sie mit ihrem Ehemann hatte, der übrigens Druckmaschinen gebaut hat, also so im Buchdruckwesen. Und ja, die hatten 5 Kinder. Ich wüsste halt auch gerne, ob die irgendwie informiert worden sind, dann auch über die Umstände der Tat. Das weiß man aber nicht. Dazu kann man nichts rausfinden.
Und dass möglicherweise ihr Ex-Ehemann da irgendwie eine Rolle spielt, kann man sich sowas vorstellen?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also die waren seit 1880 geschieden, 8 Jahre bereits.
Ah, okay.
Und also dieser Niedergang aus dieser Ehe, dann über den Umzug ins East End, über wirklich einen Absturz, der hat halt wirklich auch eine Zeit gedauert. Also wie gesagt, sie ist 1880, hat sie sich von ihm getrennt, weil er eben Affären hatte. Und
ja.
Er hat dann eine Zeit lang tatsächlich ihr irgendwie einen gewissen Unterhalt gezahlt, aber das dann sofort eingestellt, als er gehört hat, dass sie eine andere Beziehung hatte. Ob das dann so stimmte oder nicht, weiß man nicht. Und spätestens dann war halt der totale Absturz. Aber ich denke, warum sollte er 8 Jahre später nicht unterhaltspflichtig dann irgendwie seine Ex-Frau auf so eine Art und Weise töten? Also
vielleicht, weil er nicht darüber hinweggekommen ist. Oder wie sieht es dann mit ihren Kindern aus? Wie alt waren die denn? Das weißt du wahrscheinlich
jetzt nicht. Da gibt es keine Informationen zu.
Nee, okay, aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass die möglicherweise, wenn die alt genug waren, einfach nicht sehr amused darüber waren, was ihre Mutter, also wie ihre Mutter Geld verdient und dementsprechend dann vielleicht auch eine gewisse Wut entwickelt haben. Besonders dann, wenn ihr Vater ihnen einfach vorher vielleicht irgendwie einen Quatsch erzählt hat, warum sie sie verlassen hat.
Ja, das ist natürlich alles möglich. Aber wie gesagt, da kann ich jetzt leider überhaupt keine Aussagen zutreffen. Das ist dann pure Spekulation. Also, dass die wahrscheinlich, wenn die überhaupt irgendeine Art von Kontakt oder irgendein Wissen über ihre Mutter hatten, vielleicht waren die auch noch sehr jung, als die Ehe in die Brüche gegangen sind, dass die vielleicht Anstoß daran genommen haben, wie ihre Mutter gelebt hat, das ist sehr, sehr gut möglich, ne? Aber ich glaube, das war, wie gesagt, ja auch jetzt so eine Sache, das war denen ja auch klar, Leuten, die zu der Zeit gelebt haben, war ja auch klar, wie die Umstände und wie die Lebensrealität in dieser Stadt aussieht.
Ja, ja, klar, das auf jeden Fall.
Ja, ich kann es halt, wie gesagt, nicht, nicht verifizieren. Nächstes Opfer oder nächste Person in diesen kanonischen fünf ist Annie Chapman. Auch über Annie Chapman ist natürlich relativ wenig bekannt. Man weiß, ihr Spitzname war Dark Annie, weil sie so eine dunkelhaarige Person war. Es gibt widersprüchliche Angaben zu ihrer Persönlichkeit bzw. zu ihr an sich. Ich gehe davon aus, nach allen Unterlagen, die ich gelesen habe, dass sie so um die Ende 40 war, 47 vermutlich. Und sie war wohl auch in dieser Gegend in Whitechapel dafür bekannt. Das habe ich einem Buch entnommen von Philip Sutchkin. Das ist so das Jack the Ripper Buch, der Jack the Ripper Biograf, dass sie eben auch dafür bekannt war, dass sie extrem mittellos und in einer super schlechten gesundheitlichen und körperlichen Verfassung war. Also dass sie wirklich auch nicht wählerisch in der Wahl ihrer Freier war, weil sie einfach krass darauf angewiesen war, irgendwas zu verdienen. Wie auch das erste Opfer war sie verheiratet früher mit einem Kutscher, also jemandem, der so privilegierteres Publikum quasi als Chauffeur durch die Gegend gefahren hat und da auch vernünftig verdient haben wird. Die hat jedenfalls mit ihrem Ehemann im West End gelebt, also in einer etwas besseren Gegend, auch drei Kinder gehabt, sind dann gemeinsam aufs Land gezogen, raus aus London, wo ihr Mann auch als Kutscher auf einem Hof gearbeitet hat. Aber aufgrund von verschiedenen Rückschlägen, also eins der Kinder wurde mit einer Behinderung geboren, was natürlich damals einfach eine starke Einschränkung und starker Schlag ins Kontor war.
Auf jeden Fall.
Hat sie dann angefangen zu trinken und die Ehe hat sich vermutlich 1884 oder 1885 dann aufgrund ihrer Trinkerei und der Probleme eben mit dem behinderten Kind getrennt. Sie war dann auch noch so ein bisschen dadurch getroffen, dass ihre Tochter, das zweite Kind, mit dem Zirkus durchgebrannt ist. Also die hatte dann quasi so innerhalb von kurzer Zeit eben dieser Alkoholismus entwickelt, hatte eh schon ein schweres Leben durch das Kind mit Behinderung, hat wohl auch die Stadt vermisst, dann in dieser ländlichen Tätigkeit, und jetzt haut die Tochter mit dem Zirkus ab und die Ehe geht in die Brüche und sie geht zurück ins East End und stürzt dann da einfach sehr, sehr schnell ab. Also dieser Absturz hat jetzt wirklich innerhalb von vielleicht 2 Jahren stattgefunden. Man weiß, dass sie spätestens ab 86 definitiv wieder im East End gelebt hat, in Whitechapel, mit einem Mann, der Drahtsiebe geflochten hat, also so ganz normale Siebe, wie wir sie im Küchenkontext kennen. Aber diese Beziehung, die war wohl auch gewaltgeprägt und da musste sie dann eben sich schon prostituieren, um Geld dazu zu verdienen, weil seine Tätigkeit nicht ausgereicht hat. Ihr Ex-Mann verweigerte Unterhaltszahlungen aufgrund dieser neuen Beziehungen und sie, also wenn man so Charakterzeichnungen von ihr liest, dann würde man aus heutiger Sicht mit dem heutigen Wissen, glaube ich, sagen, dass sie in eine Depression verfallen ist. Also das hat natürlich damals noch keine Rolle gespielt, beziehungsweise hat damals, wurde das einfach nicht wahrgenommen, nicht anerkannt, aber ich würde davon ausgehen, dass sie depressiv war. Sie war dann eben dadurch bekannt, dass sie Blumen verkauft hat, also so als Tagelöhnertätigkeit irgendwo in so einem Blumenladen sich einfach einen Strauß Blumen geholt hat und versucht hat, das dann auf der Straße irgendwie loszuwerden wieder.
Okay.
Das ist natürlich auch kein planbares Einkommen und wahrscheinlich auch damals in so einer Gegend, wo sehr viel Tristesse herrscht, wahrscheinlich auch nichts, womit du jetzt irgendwie wirklich gut Geld verdienen kannst. Ich meine, wer wird da in seinem Alltag den Sinn dafür eine gehabt
Blume
haben?
Kaufen. Ja. Stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Und davon abgesehen kann die Marge auch nicht so groß sein, dass sie da, wer weiß, wie verdient hat.
Genau, daher eben auch, wie gesagt, schon früh dann auch der Weg in diese Gelegenheitsprostitution. Um Geld zu sparen, hat sie dann in so einer WG gewohnt, mit einer anderen Frau zusammen. Das weiß man auch, Eliza Cooper. Die beiden waren aber so eine reine Zweck-WG und es kam da häufig zu Streit um Männer. Und eine Woche vor ihrem Tod ist Chapman aus dieser Wohnung quasi ausgezogen nach einer Auseinandersetzung mit Eliza Cooper, bei der sie auch verletzt worden ist, sodass sie dann eben in dieser letzten Woche ihres Lebens eben auch auf diese Übernachtungshäuser angewiesen war.
Oh, ein trauriges Ende.
Ja, also auch so ein, wie im ersten Fall halt auch schon so ein Leben, das eigentlich ja ganz, ganz bürgerlich geführt wurde, ne? Wenn man jetzt mal so überlegt, ja, der, also jetzt mal in heutiger Terminologie gesprochen, der Mann als Chauffeur mit einem halbwegs vernünftigen Job, ne? Du hast drei Kinder, dann kommt halt der Hammer zur damaligen Zeit, das dritte Kind behindert durch eine Hirnhautentzündung. Mhm. Dann natürlich auch nicht die Möglichkeiten der Versorgung, wie heutzutage beispielsweise. Und Kind mit Behinderung heißt halt eben auch, mindestens ein Elternteil ist da dann rund um die Uhr in der Pflege irgendwie eingebunden. Ne? Und klar, ja, ist das eine Belastung dann irgendwie auch. Und ja, und aus dieser Realität, aber aus diesem eigentlich doch ganz gut bürgerlichen Leben, ist sie dann halt wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr hart gefallen. Ne?
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Also wirklich extrem hart, denn wie du schon sagtest, hatte sie jetzt nicht wirklich eine große Wahl, was ihre Freiheit betrifft. Sie musste im Prinzip jeden nehmen.
Genau, das auch aufgrund, wie gesagt, ihres sehr, sehr schlechten körperlichen Zustandes. Also das letzte Opfer, über das wir sprechen werden, Mary Kelly, die in ihrer tatsächlich eigenen Wohnung ermordet wurde. Wie gesagt, die einzige, die eine eigene Wohnung hatte in der Art und Weise. Die wurde halt immer als wirklich auffallend schöne Frau beschrieben. Also wenn man da so den zeitgenössischen Schilderungen glaubt, dann muss das eine Person gewesen sein, die eben in diesem East End absolut herausgestochen ist aufgrund ihrer Attraktivität.
Hm.
Und so berichten aber die Quellen, gerade auch wie gesagt Philip Sutchkin, dass Annie Chapman quasi auffällig gezeichnet war eben durch wahrscheinlich dann auch schon so Dinge wie Leberzirrhose aufgrund ihrer starken Alkoholkrankheit, also so, ja, einfach, wie soll ich sagen, sichtbar gesundheitlich angegriffen war und deswegen vielleicht jetzt auch nicht unbedingt freier sie gewählt so haben, wenn sie die Möglichkeit hätten. Ne?
Ich wollte gerade sagen, sie hatte da wahrscheinlich auch einen sehr schwierigen Stand, was natürlich dieses Elend ungleich größer macht, muss man leider auch so sagen.
Denn, voll,
ja. Also wie du schon sagtest, wenn sie da vielleicht in so eine Art Depression verfallen ist, was man ja nur wirklich auch gut verstehen kann, dann spielt sowas natürlich auch eine große Rolle, denn wo ist da noch Platz für Selbstachtung oder sowas? Ne? Also gibt's nicht. Das geht ja nur ums reine, blanke Überleben das sozusagen in so einer Welt.
Das reine Überleben, genau. Also so, ich weiß nicht, kennst du die Maslow'sche Bedürfnispyramide?
Ja, kenne ich.
Und das ist ja hier, also die besagt, für die Leute, die sie nicht kennen, das sind die Bedürfnisse des Menschen quasi. Das ist eine fünfstöckige Pyramide. Und Maslow sagt eben, dass Selbstverwirklichung, Selbstwirksamkeit, also sich ausleben, wie man das heute so sagt, so das Beste aus seinem Leben machen quasi, dass das nur stattfinden kann, wenn so diese Grundbedürfnisse gedeckt sind. Und das ist zum Beispiel Sicherheit,
so
satt werden.
Und das ist ja die unterste Stufe, ist ja im Prinzip so das reine Überleben.
Genau,
ne,
beim Maslow. Genau.
Also dieses wirklich, keine Ahnung, Nahrungsmittel haben, grundversorgt sein, den Körper sozusagen instand halten können.
Genau, und das ist ja hier schon überhaupt nicht gegeben. Und da ist dann natürlich jegliche Form der Selbstverwirklichung halt einfach weit weg. Da geht es wirklich nur darum, nacktes Überleben Tag für Tag. Gerade jetzt in dieser Situation, wo sie dann eben ihre Zweck-WG verlassen musste und jetzt einfach sehen muss, wo sie bleibt. Sie wird dann am 7. September gegen Mitternacht gesehen, wie sie unterwegs ist. Sie ist noch in der Kneipe und gibt dann an, auch bei Leuten, die sie kennt, dass sie noch Geld für eine Unterkunft besorgen muss. Eine Zeugin, Elizabeth Long, sieht Annie Chapman gegen 5:30 Uhr morgens noch mit einem Mann redend am 8. September. Also da weiß man, dass sie da noch gelebt haben muss um 5:30 Uhr morgens.
Oh Gott, also auch das bedeutet ja, sie hat 5,5 Stunden noch mal kurz Geld beschaffen müssen, war wahrscheinlich hundemüde mit der Perspektive da in so einem komisch sitzenden Seilstuhl, da Mechanismus, was auch immer, zu schlafen. Das ist auch schrecklich, Leute.
Ja, und man kann tatsächlich auch davon ausgehen, dass diese Person, mit der sie da gesehen wurde, auch höchstwahrscheinlich ihr Mörder gewesen sein muss. Also der wird von jetzt...
Also Jack the Ripper.
Genau, denn ihr Leichnam wird bereits um 6 Uhr morgens, also 30 Minuten später, gefunden. Da ist nicht viel Platz für für noch jemanden anderen, der dann willkürlich vorbeikommt und sie ermordet. Also ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass dieser Mann, mit dem sie gesehen wurde, eben der Ripper war. Und die Beschreibung dieser Augenzeugin lautet, dass es ein schlanker Mann von einer schäbigen Eleganz war. Also jemand, der, den man so angesehen hat, dass der vielleicht mal bessere Zeiten hatte und immer noch so was Elegantes an sich hatte, aber der an sich schon ins East End gepasst hat, so von seinem Habitus her.
Ja, also auch vielleicht jemand, der einen sozialen Absturz erlebt hat.
Ja, vielleicht auch das, ja. Jedenfalls wird, wie gesagt, ihre Leiche dann am 8. September 1888, 6 Uhr morgens, im Hinterhof eines Hauses gefunden, gar nicht weit von da, wo sie um 5:30 dann nochmal lebend gesehen wurde. Sie wurde mit durchgeschnittener Kehle gefunden. Da hat dann die Polizei tatsächlich auch relativ schnell gecheckt oder ist davon ausgegangen, dass es da denselben Täter gibt. Also dieses ganze Serientäter-Ding war natürlich damals noch nicht so etabliert wie heute. Ne? Das Jack the Ripper ist einer der ersten erfassten, gut, wenn wir jetzt so von so super historischen Figuren mal weggehen. Wir hatten mal über Gilles de Rais so ganz am Rande gesprochen oder Elisabeth Báthory, aber das sind alles so sicherlich auch aufgrund der Geschichtsschreibung so ein bisschen verklärte Gestalten, wo man auch nicht so hundertprozentig weiß, wie viel Substanz steckt dahinter. Aber Jack the Ripper ist halt so einer der ersten sehr, sehr gut dokumentierten Serientäter. Und wie gesagt, hier ist der Polizei eben sehr, sehr schnell klar, dass das derselbe Täter ist wie zumindest beim letzten Mord durch diese Gewalt gegen den Hals.
Ja.
Und auch, weil auch hier wieder der Unterleib angegriffen wurde, allerdings stärker als zuvor. Der Unterleib war aufgeschnitten und alle Organe entnommen. Die Eingeweide, vor allem der Darm, waren über ihre rechte Schulter gelegt worden. Und ihre Gebärmutter, ein Teil der Bauchdecke und der Bauchnabel fehlten. Also die hat er komplett mitgenommen.
Ja.
Auch hier wieder so ein bisschen, wir hatten gesagt am Anfang, oder du hattest gesagt bei unserem ersten Opfer, wo diese stumpfe Gewalt gegen die Vagina oder im Vaginalbereich eine Rolle gespielt hat. Da haben wir davon gesprochen, dass das insofern passen würde, weil auch da so die Weiblichkeit angegriffen wurde, ne? Und auch hier das Entfernen und Mitnehmen der Gebärmutter, das ist ja auch wieder so ein etwas, was so als weibliches Symbol schlechthin irgendwie vielleicht gilt, ne? Oder als Symbol der weiblichen Fruchtbarkeit zumindest.
Ja, auf jeden Fall der Fruchtbarkeit, ne? Es ist ja nur wirklich essentiell, dass so ein Embryo eben auch gut versorgt wird. Und jetzt frage ich mich allerdings, wie sieht es denn eigentlich aus? Was für Schnittwerkzeug wurde benutzt? Denn derartige Eingriffe schreien eigentlich nach einem gewissen medizinischen Verständnis, würde ich sagen.
Ja, dazu kommen wir natürlich später noch.
Besonders, besonders dann, wenn es heißt, dass ein schlanker Mann von, schäbiger Eleganz, also Eleganz spricht ja auch dafür, dass es möglicherweise mal so eine elitäre Vergangenheit gegeben haben könnte, die man jetzt zumindest bei einem Mediziner vermuten könnte.
Ja, also in From Hell, da wird die Theorie aufgestellt, dass Jack the Ripper ein sogenanntes Listensches Amputationsmesser benutzt. Das ist ein Spezialwerkzeug, das geschaffen wurde im Ersten Weltkrieg. Und zwar war die Herangehensweise oder beziehungsweise die Entstehungsgeschichte, dass man in diesen Grabenkriegen oft schnell vor Ort handeln musste. Man hatte keine Zeit, da irgendwie Leute, wo dann irgendwie ein Bein weggefetzt war oder so, oder ein Arm weggefetzt war, die dann irgendwie in ein Lazarett zu bringen. Man musste oft im Schützengraben vor Ort agieren und man musste eben...
Das ist jetzt eigentlich so ein Zeitpunkt, weißt du, wo du ganz, ganz fette Triggerwarnung aussprechen musst und wo du bitte jetzt nur für mich nicht zu sehr ins Detail gehst.
Ja, okay.
Wobei ich mir den Rest natürlich denken kann.
Und auf jeden Fall musste teilweise dann eben vor Ort amputiert werden und dann gab es eben die Aufgabenstellung an einen britischen Arzt, ein Messer zu entwickeln, das für den Einsatz eben an der Front im Schützengraben konzipiert ist, um da medizinisch notwendige Eingriffe durchführen zu können. Unter diesen Gegebenheiten auch für Leute vielleicht, die jetzt nicht unbedingt die Top-Chirurgen sind.
Ja, aber der Erste Weltkrieg war ja noch in weiter Ferne zu dem Zeitpunkt.
Ja, ja, aber es gab Vorläufermodelle davon.
Ach so.
Genau. Okay. Und also dass dieses es gibt dann dieses Endprodukt, was dann im Ersten Weltkrieg letzten Endes genutzt wurde in den Schützengräben, und das baut dann aber auf einem Modell, was eben englische Ärzte schon irgendwie zu dieser Zeit rum genutzt haben. So.
Ja, ich verstehe. Okay.
Und das auch schon im Kriegseinsatz in diesen kolonialen Auseinandersetzungen benutzt wurde und das dann eben später dann irgendwann verfeinert wurde für den Ersten Weltkriegseinsatz quasi.
Hm.
Okay. Also ein Messer, das sich dadurch auszeichnet, eben scharf zu sein und stabil, sag ich mal. Ne?
Ja.
Aber ja, ob der Ripper medizinische Kenntnisse besessen hat oder nicht, darüber wird immer wieder gestritten. Darüber wurde damals auch gestritten, eben durch dieses Entnehmen von Organen. Es gab da Ärzte, die Polizei beraten haben, die gesagt haben, dass er gar nicht unbedingt medizinisches Wissen gehabt haben müsste, obwohl die Polizei und auch andere Ärzte das schon früh angemerkt haben, dass sie davon ausgehen, dass da zumindest rudimentäres Wissen vorliegt.
Ja.
Was aber was meiner Meinung nach die Herren außer Acht lassen, die sagen, er hatte nicht unbedingt medizinisches Wissen, sind zwei Sachen. Also die führen an, dass die Organe, die jetzt da gefunden wurden, dass die vielleicht gar nicht so schwer zu finden sind und dass man da nicht unbedingt super Wissen für braucht.
Also ist ja möglich zu sagen, also mal ganz platt gesprochen, einfach eine schlimme Verletzung zugeführt, aufgeschnitten und einfach alles rausgezogen, was er gefunden hat.
Genau, aber die unterschlagen meiner Meinung nach, dass teilweise wirklich Organe gezielt entnommen wurden und dann auch sauber abgetrennt wurden die unterschlagen oder die in deren Theorie spielt meines Erachtens nach ein wichtiger Punkt keine Rolle, den man nicht außer Acht lassen darf. Wer immer das getan hat, hat das in Furcht möglicherweise entdeckt zu werden getan, also in kurzen Zeitabständen, der hatte nicht viel Zeit und in schlechten Lichtverhältnissen. Das ist jetzt kein Obduktionssaal, wo vor dem eine Leiche liegt und der schneidet und ach ja, das ist ja nett, das nehme ich mit, sondern der musste bei beschissenem Licht unter Stress wissen, was er tut, und das spricht meiner Meinung nach schon für medizinische Kenntnisse.
Ja, ich denke nämlich auch, und insbesondere die Gebärmutter, ne? Also das ist ja dann überhaupt das Wissen zu haben in so einem Milieu, muss man ja nochmal sagen, ne? Also irgendwie East End, da ist jetzt irgendwie nicht unbedingt die gebildete, medizinisch ausgebildete Bevölkerung zu finden, aber dass dann dort eben jemand ist, der genau weiß, wo er im Prinzip im Körper nachschauen muss und wo er was rausholen kann, das ist halt nicht selbstverständlich, und das schreit dann für mich dementsprechend auch dafür, dass es halt jemand ist, der da einen gewissen Background hatte.
Genau, und jetzt kommt auch wieder der Punkt, das Entdeckungsrisiko, über das müssen wir nämlich auch mal sprechen, denn wir haben ja gesagt, East End extrem überbevölkert. Dann haben wir davon gesprochen, dass da Leute gibt, die keine festen Wohnsitze haben, dass da Tagelöhner unterwegs waren, dass da auch Gelegenheitsprostituierte unterwegs waren. Das heißt, auch in den frühen Morgenstunden, auch in den Nachtstunden wirst du häufig Menschen gehabt haben, die unterwegs waren. Bestes Beispiel jetzt ja unser aktuelles Opfer, ne? Die war ja auch die ganze Nacht offensichtlich unterwegs, um ihr Geld zu verdienen.
Mhm.
Und der Tatort, an dem sie jetzt ermordet wurde, das war der Hinterhof eines Hauses, in dem 17 Menschen lebten. Und die meisten von denen waren tatsächlich zum Zeitpunkt auch schon wach, die wurden befragt und die haben nicht viel mitbekommen oder die haben nichts mitbekommen, was sie irgendwie verdächtig fanden. Aber das Entdeckungsrisiko ist doch wirklich absolut immens, ne? Also man geht davon aus, dass Jack the Ripper eben quasi als ersten Strike den Schnitt gegen den Hals geführt hat, was das Opfer dann daran gehindert hat zu schreien. Und man weiß nicht, ob jetzt in diesem speziellen Fall, ob die Tote postmortal ausgeweidet wurde oder ob er schon damit angefangen hat, als sie noch am Leben war. Aber das hat ja, wie gesagt, alles innerhalb von maximal einer halben Stunde stattgefunden. Das Bringen an diesen Ort, das Kehle durchschneiden, das Ausweiden wird ja, das ist ja auch nichts, was du in zwei Minuten machst. Ne? Du musst das ja auch alles rausholen aus der Person. Das ist glitschig. Das ist
klar.
Und du hast dann halt immer dieses Risiko, du könntest entdeckt werden. Da waren 17 Leute, die da gewohnt haben. Da waren einige schon wach. Da werden auch schon Lichter gebrannt haben in dem Haus. Ne? Und, und der einzige Fluchtweg war wohl durch so einen relativ schmalen Durchgang, wo man auch so durchs Gebäude durch musste. Das heißt, wenn jemand da rausgekommen wäre aus dem Haus, wäre der auch sofort erwischt worden. Also es war so ein Innenhof. Und um rauszukommen auf die Hauptstraße, musste man durch so ein enges Treppenhaus, wo dann letztlich auch der Mensch rauskam, der die Leiche gefunden hat. Also das Risiko, entdeckt zu werden, war sehr, sehr hoch. Und das muss man jetzt halt auch wieder dazu einrechnen, ne? diesen Druck auch zu wissen, okay, jederzeit könnte jemand kommen, die Lichtverhältnisse sind scheiße und dann macht er trotzdem so sein Ding. Ne?
Ja. Ja, da gehört auf jeden Fall eine Menge Glück auch dazu, würde ich sagen, aber nichtsdestotrotz, voll. Also ob jetzt Mediziner oder nicht, ne? So oder so bleibt der Druck ja aufrechterhalten und die Gesamtsituation natürlich auch sehr groß, dass eben jemand irgendwas mitbekommt.
Ja, absolut. Die Obduktion fördert dann nichts Großartiges mehr zu Tage. George Baxter Phillips, der die Obduktion vornahm, konnte zu diesen Verletzungen lediglich feststellen, auch er stellt nochmal den insgesamt sehr, sehr schlechten Gesundheitszustand in den Vordergrund und vermutet eine Tuberkulose. Also Annie Chapman war auf jeden Fall durchaus schwer krank und vermutet eine zumindest mal dagewesene, ausgeheilte Syphilis, also die war, glaube ich, sehr gezeichnet und kann eben bestimmen, dass sie zum Tatzeitpunkt höchstwahrscheinlich halbwegs nüchtern war. Also
ist das in irgendeiner Form Teil einer Theorie, dass das vielleicht jemand war, der den Frauen auf seine Art und Weise etwas Gutes tun wollte, um sie da rauszuholen, wenn du weißt, wie ich das meine?
Das habe ich.
Auch wenn dieses Verstümmeln und diese vielen Messerstiche nicht jetzt wirklich was Gutes sind in dem Sinne, aber dass irgendwie so dieser Gedanke zumindest auch eine Rolle spielt, das Leben zu beenden, damit sie eben dieses Leid nicht weiter ertragen müssen.
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe öfter mal die Theorie gehört, dass es jemand gewesen ist, der vielleicht bei so einem Besuch bei einer Prostituierten im East End sich eine Geschlechtskrankheit geholt hat, Syphilis beispielsweise, und dann aus Rache eben Prostituierte ermordet hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja wahrscheinlich auch relativ hoch, dass du dir irgendwas einfängst. Da zu dem Zeitpunkt werden vermutlich auch Kondome keine Rolle gespielt haben. Also ich weiß, dass man im Mittelalter schon teilweise mit zugenähten Schweinedärmen verhütet hat, aber ich weiß nicht, wie verbreitet so eine ähnliche Taktik dann irgendwie 1888 war, wahrscheinlich gar nicht. Ne?
Ja, ich weiß nicht. Also ich denke, auf der einen Seite werden die schon gewusst haben, wo die Kinder herkommen.
Ja, klar.
Dass das ist schon, nicht klar. Der Storch ist so. Ne? Ja, also das, da werden sie schon irgendeine Taktik gehabt haben. Ne? Also das will ich mal schon sagen. Gleichzeitig aber glaube ich auch nicht, dass sie da irgendwie Geld für Kondome hatten. Die haben, also so genau will ich mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie sie verhütet haben. Aber dass es eine Methode gab, das glaube ich schon.
Ja, also aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn, ich habe noch nie davon gehört, dass es da vielleicht sein könnte, dass jemand da die Frauen aus dem Elend holen wollte, in Anführungsstrichen.
Das, okay, ja, war nur so ein Gedanke.
Ja, natürlich, warum auch nicht? Ne? Ich meine, zumal jetzt in dem Fall, wo man ihr relativ deutlich auch angesehen hat, offensichtlich, dass es ihr eben nicht gut ging, aber dann ist natürlich auch die Frage, warum dann diese extreme Gewalt?
Ja, genau, das passt nicht so richtig. Also ich finde, dann schon eher halte ich es für wahrscheinlich, so wie du eben sagtest, dass es vielleicht jemand ist, der sich da mal eine Krankheit geholt hat oder grundsätzlich ein Menschenfeind war, jemand, der, weiß ich nicht, dort in dieser Ecke gelebt hat und sozusagen all das Drama nochmal irgendwie für sich auf die Spitze treiben wollte oder sowas.
Mhm.
Als Ventil gesehen hat, was, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, das kann gut sein. Am 10. September, also zwei Tage nach der Entdeckung ihrer Leiche, gibt es dann die erste Verhaftung im Fall Jack the Ripper. Ein in einheimischen Kreisen im East End berüchtigter Anwohner dieser Gegend namens John Pizer, genannt Leather Apron, oder das heißt so viel wie Lederschürze, weil er eben als Schlachter gearbeitet hat und meistens seine Lederschürze trug. Der war bekannt dafür, ja, örtliche Prostituierte zu tyrannisieren, der stand da irgendwie nicht so, stand so ein bisschen auf Kriegsfuß mit denen. Und der ist dann jetzt der erste Tatverdächtige, der verhaftet wird, zwei Tage nach diesem Mord. Der hat aber ein Alibi und wird dann wieder freigelassen. Das ist also dann eine sehr, sehr kurzlebige Geschichte. Man sucht dann speziell nach diesem Menschen, den die Zeugin, die letzte Zeugin gesehen hat. Also ein Mann von etwas schäbiger Eleganz. Sie sagt, dass er so etwa 40 war, etwas größer als Annie Chapman und vielleicht eine etwas dunklere Hautfarbe gehabt hatte. Das konnte sie halt im Laufe, im Rahmen dieses Lichtes morgens nicht so gut erkennen, aber Sie stellt es in den Raum, es könnte gewesen sein. Und ein anderer Zeuge, ein Zimmermann, Albert Kaddish, der ungefähr zur Tatzeit im Nebenhof des Tathauses unterwegs war, der will ein Geräusch gehört haben, das klang wie wenn man so einen Sack Wäsche wegwirft, und da geht man halt davon aus, dass das dann eben die Tat war, also dass quasi der Körper der Toten war, der da so auf den Boden aufgeschlagen ist, und das bestätigt einfach so die Tatzeit, die angenommen wurde.
Okay. Stimmen hat er nicht gehört.
Nee.
Also irgendwie ein Hilfeschrei oder sowas, nee.
Stimmen hat er nicht
gehört. Das spricht auch dafür, wie du eben schon sagst, dass so dieser Kehlenschnitt dann wahrscheinlich so das erste Mittel gewesen ist.
Ja, aber auch wie gesagt, keine Person gesehen, ne? Und also es gibt jetzt halt einfach nur diese extrem, nicht sonderlich weit führende Beschreibung, ne? Ein Mann vielleicht so um die 40, etwas größer als das Opfer, schäbige Eleganz, vielleicht was Fremdländisches, vielleicht dunkelhäutig, aber das ist halt auch beides so, ja, so, ne? Es gründet sich relativ schnell eine Bürgerwehr dann jetzt in der Gegend, weil die Leute so ein bisschen Panik haben. Da werden also Menschen sehr brutal ermordet, und auch in so einer kriminellen Gegend wie dem East End fällt das auf, und so wird das Whitechapel Vigilance Committee gegründet unter Vorsitz von George Lusk, einem ansässigen Menschen da, der eben die Mittel hatte, offensichtlich Menschen um sich zu scharen und für so eine Bürgerwehr zu begeistern. Und die ziehen jetzt durch die Straßen patrouillieren, was es natürlich nochmal schwieriger macht dann für Jack the Ripper, ne? Weil du hast dann sowieso schon eine relativ hohe Polizeipräsenz, die da patrouilliert, und du hast jetzt noch diese Bürgerwehr, die halt die Augen offen hält, was ihn aber nicht davon abhält, weiterzumachen. Und dieses Komitee, diese Bürgerwehr beschäftigt darüber hinaus auch noch zwei Privatdetektive, die Fälle gezielt zu untersuchen und auch so die Augen offen zu halten. Also man versucht da wirklich in alle Richtungen zu arbeiten. Allerdings konzentriert auch Lusk, also dieser Vorsitzende dieses Bürgerwehrkomitees, sich auf Gerüchte, dass es sich um jüdische Ritualmorde handeln würde. Also diese Antisemitismus-Erzählung, die und man hat ja, wie gesagt, relativ viele Juden dadurch, dass die halt geflohen sind aus anderen Teilen der Welt, wo sie verfolgt wurden. Das ist dann nach Meinung der Leute da vor Ort möglicherweise eine Connection, dass dann irgendwelche jüdischen Rituale durchgeführt werden, weil es ist ja erst so schlimm, seit die Juden hier sind, so nach dem Motto. Ne?
Oh weh, ja.
Ja, also wie gesagt, diese Theorie kommt da immer mehr auf. Es gibt dann auch starke antisemitistische Demonstrationen, also dieses Feindbild, das wird da offensichtlich von vielen geteilt, auf jeden Fall. Ein deutscher Friseur ist der zweite, der festgenommen wird, Charles Ludwig, am 18. September. Allerdings wird er nach 2 Wochen freigelassen, weil es das sogenannte Double Event gibt. Das Double Event ist ein zweifacher Mord in einer Nacht. Und weil
als er inhaftiert war,
genau, in der Zeit, oder was? Charles Ludwig war zu dieser Zeit noch inhaftiert, und dadurch konnte er einfach nicht der Ripper sein. Bei der Polizei und auch bei dieser Bürgerwehr gehen jetzt unheimlich viele Briefe auch ein, und auch bei der Presse von Leuten, die sich als Jack the Ripper ausgeben, beziehungsweise als Täter ausgeben. Und es gibt auch zwei, die vermutlich echt sind, die ihm zugeordnet werden können. Und in einem davon gibt er sich selber den Namen Jack the Ripper, daher auch der Name tatsächlich.
Ah ja, okay, alles klar.
Und ja, man geht davon aus, dass diese beiden Briefe zumindest echt sind, weil er in einem Brief eben dieses Double Event, auf dieses Double Event zu sprechen kommt. Und das konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt sein. Also das ist jetzt ein bisschen die Frage, wann das abgeschickt wurde. Aber wenn der Brief da abgeschickt wurde, wo er abgestempelt wurde, dann konnte es noch niemand wissen, weil das noch zu frisch war. Daher übrigens auch der Name des Comics bzw. des Films. Der erste Brief ist bekannt als der sogenannte From Hell Brief. Denn so ist der unterzeichnet.
Oh, okay, alles klar. Und von wo wurden die abgeschickt?
Das konnte man dann nicht nachhalten. Bei einem kann man das vielleicht, dazu kommen wir später noch.
Ah ja, okay.
Ich habe den From Hell Brief hier vorliegen. Der ging an George Lusk, an diesen Chef der Bürgerwehr. Und dem lag eine Leber bei, ein Stück einer Leber. Und man geht davon aus, dass die von Annie Chapman war. Allerdings ist das nicht hundertprozentig sicher. Also da sind dann die die Möglichkeiten der Gerichtsmedizin natürlich nicht ausgeprägt genug gewesen, um das rauszufinden. Also die haben dann erst gesagt, das ist die Leber einer Frau, die Niere einer Frau, die aber Alkoholikerin war. Und dann hat man das wieder so ein bisschen revidiert. Und, aber ja, auffällig an diesem Brief sind sehr, sehr viele Rechtschreibfehler. Das ist, ich könnte ihn jetzt auf Englisch vorlesen, aber das bringt halt nichts. Aber es gibt so, wenn man das googelt, den From Hell-Brief und am besten in der englischen Originalsprache liest, dann gibt es auffällig viele Fehler. Also er schreibt Mr. Lusk, Sir, aber schreibt Sir Saw, S-O-R, und schreibt das Wort Kidney falsch, also Niere. Er schreibt Kidne, er schreibt Mister statt Mister, also mit S-H-T-R. Also es, ob da jetzt jemand die den Eindruck erwecken wollte, besonders ungebildet zu sein, oder ob der Brief wirklich von jemand Ungebildetem geschrieben wurde, das ist jetzt halt die Frage. Ne? Hat da jemand einfach sich verstellt, oder kommt der Brief von jemandem, der wirklich über keine besonders gute Bildung verfügt?
Ich habe den Brief jetzt hier gerade offen. Ist ja auch sehr kurz. Ne? Also Brief ist schon fast das falsche Wort, eher ein Zweizeiler, würde ich sagen. Genau.
Also für die Leute, die jetzt einfach nur zuhören, er schreibt From Hell, also aus der Hölle, das ist die Überschrift. Mr. Lusk, Sir, ich sende Ihnen die halbe Niere, die ich einer Frau entnommen habe. Ich habe sie für Sie aufgehoben. Die andere Hälfte habe ich gebraten und gegessen. Es war sehr schön. Also schreibt er, it was very nice. Und nice schreibt er auch N-I-S-E, also auch komplett falsch. Vielleicht sende ich Ihnen das blutige Messer, das ich benutzt habe, um Sie aus hier heraus zu entfernen. Fangen Sie mich, wenn Sie können. Mr. Lusk. Also, und da ist ja wirklich, in fast jeder Zeile sind ja 1000 Rechtschreibfehler.
Ja, auf jeden Fall.
Wie gesagt, da ist jetzt deine Vermutung so gut wie jede andere, ne? Also, ich habe immer das Gefühl, da will jemand so ein bisschen dumm sein. Also, so da möchte jemand so ein bisschen, ungebildet wirken.
Ja, ist auf jeden Fall möglich. Also, der Handschrift zufolge ist es ja doch. Ja, gut, also, was kannst du von der Handschrift her erschließen? Also, man sieht hier eine wahrscheinlich mit Tinte geschriebene Schrift, aber ich finde die Schrift an für sich, die ist zwar so ein bisschen extrovertiert an manchen Stellen, aber insgesamt wirkt das schon nach jemandem, der das Schreiben gelernt hat. Weißt du? Mhm. Die ist schon gewissermaßen auch filigran. Obwohl nicht alles gerade ist und die Buchstaben teilweise schief angeordnet sind und so, habe ich schon das Gefühl, dass es jemand ist, der auch schreiben kann. Und das würde das quasi dafür sprechen, was du gerade gesagt hast, dass sich hier jemand versucht zu verstellen.
Ja. Ja, wie gesagt, das ist jetzt das kann man mit nichts belegen, das ist einfach nur mein Gefühl. Ne? Kann auch sein, dass es einfach ein super ungebildeter Mensch war, der das geschrieben hat.
Ja.
Das dritte Opfer, Jack the Rippers, eben Teil dieses Double Events, und hier geht man jetzt davon aus, dass er einfach beim ersten Mal nicht genug Zeit hatte, das zu tun, was er sich vorgenommen hat, und dann in dieser Nacht einfach der Drang so groß war, dass er sich noch ein zweites Opfer suchen musste. Erstes Opfer ist Elizabeth Stride, eine Schwedin, die ja zu dem Tatzeitpunkt 44 Jahre alt war. Die ist als Tochter von Landwirten in der Nähe von Göteborg in Schweden geboren und aufgewachsen und hat da auch bis sie 17 war gelebt auf dem Hof ihrer Eltern, um dann als Hausmädchen nach Göteborg zu ziehen, und ist dann auch mit ihrem Chef quasi, also mit dem Hausstand, wo sie gearbeitet hat, mehrfach umgezogen, hat aber da auch schon in Schweden angefangen als Prostituierte zu arbeiten. Und ist dann irgendwann nach England gezogen, um da eben auch als Hausdame zu arbeiten. Und nach einer kurzen Ehe mit einem Zimmermann, die dann in so einer On-Off-Beziehung gemündet ist, also immer wieder mal getrennt, mal nicht getrennt, mal getrennt, mal nicht getrennt, dann auch letzten Endes nach dessen Tod dann in die Prostitution im East End eben gerutscht.
Oh yeah.
Also aufgrund der Tatsache, dass sie immer schon oder häufiger schon als Prostituierte gearbeitet hat, um sich ihren Lohn als Hausdame eben aufzuwerten, hatte sie halt mehrfach Geschlechtskrankheiten, wegen derer sie auch behandelt werden musste. Und das hat ihr dann jeweils auch die Stelle gekostet als Hausmädchen. Mhm. Das ist natürlich auch so eine Position, wo man dann natürlich, ja, gerade in feineren Kreisen, wenn man sich ein Hausmädchen leisten konnte, wahrscheinlich dann auch sehr darauf bedacht war, dass das dann auch jemand ist, der so, wie soll ich sagen, tadellose Moral in Anführungsstrichen so jetzt der Zeit angemessen hatte, ne? Und keine Ahnung, wenn dann rauskommt, dass die Dame eben in ihrer Freizeit der Prostitution nachgeht, dann war das wahrscheinlich ein K.O.-Kriterium für die Herrschaften.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, nach dem Tod des Ehemannes, dann, wie gesagt, der eh so eine On-Off-Beziehung war, hat sie sich dann eben auch durchgeschlagen im East End und meistens in so billigen Herbergen gewohnt. Manchmal auch mit einem Hafenarbeiter zusammen, der dann auch wieder so eine On-Off-Beziehung war, aber auch eine gewaltgeprägte, das war auch bekannt. Das hatte auch damit zu tun, dass sie mittlerweile eben auch eine relativ ausgeprägte Alkoholsucht entwickelt hat und auch mehrfach wegen diverser Ordnungswidrigkeiten und Auffälligkeiten vor Gericht gestanden hatte. Also es gab da auch Anzeigen gegen sie, auch Anzeigen von ihr gegen ihren dann Freund wegen Tätlichkeiten. Also das wird auch eine sehr turbulente und auch gewaltgeprägte Beziehung gewesen sein. Wahrscheinlich auch eher eine Zweckgemeinschaft so ein bisschen. Ja, und sie versuchte eben dann auch so ein bisschen rauszukommen aus diesem ganz prekären, hat dann auch immer wieder als Näherin und als Reinigungskraft gearbeitet, aber das hat halt nie gereicht, um diesem Elend und diesem Prekariat zu entgehen, und so blieb dann halt immer wieder nur der Weg zurück in die Gelegenheitsprostitution.
Ja, also ich finde, das ist auch eine ganz dramatische Geschichte, wenn du überlegst, dass es die Frau halt auch wirklich regelmäßig probiert hat und ja, allein die Situation, dass sie aus so einer vermeintlichen schwedischen Idylle irgendwie ursprünglich stammt und dann halt in so einem Moloch endet, das ist schon wirklich sehr dramatisch, sehr traurig. Und das tut auf jeden Fall ein bisschen weh, sowas zu hören, finde ich.
Ja, auf jeden Fall, weil das ja so eine Sache ist, die man so anstrebt, ne? So das Landleben in Schweden, das ist ja für uns so total romantisiert. Für sie war wahrscheinlich eben diese Weltmetropole London einfach auch anziehend, ne? Und für sie wollte vielleicht was anderes vom Leben.
Ja gut, also ich meine, auch das, dieses Phänomen gibt es ja heutzutage auch noch, ne? Ja. Also ganz viele junge Menschen, die irgendwie in die Metropolen ziehen oder halt, keine Ahnung, Übersee halt mal in den großen Städten der Traumfabriken oder sowas irgendwie Luft schnuppern wollen, einfach nur um zu gucken, ob sie sich da irgendwie einen Weg, ob sich ein Weg dort anbahnen wird, um irgendwie auch erfolgreich zu sein. Aber unterm Strich landen halt dann auch viele, nicht zwangsläufig in der Gosse, aber zumindest halt vielleicht bei irgendwelchen einfachen Kellnerjobs und müssen dann irgendwann einsehen, dass daraus nichts wird.
Ja, sicher. Wie du dir denken kannst, findet auch das Leben von Liz Stride oder Elizabeth Stride ein gewaltsames Ende. Ihre Leiche wird gegen 1 Uhr am frühen Sonntagmorgen am 30. September 1888 gefunden. Auch ihre Leiche liegt auf einer Straße in Whitechapel. Ihre Kehle ist durchgeschnitten worden, wie es der gängige Modus operandi des Rippers war. Es wurden jedoch keine weiteren Verstümmelungen an ihr vorgenommen. Da vermutet man, dass das entweder damit zu tun hatte, dass der von jemandem vielleicht verscheucht wurde, dass er irgendwas gehört hat und dann geflüchtet ist. Und dieser Ort, wo sie lag, das war so ein zwar eine Straße, aber mehr so ein Hofbereich. Also das war so ein direkt an ein Haus angrenzend, aber du bist quasi so an der Straße da vorbeigekommen.
Verstehe.
Und das war wohl extrem dunkel. Also es wird immer als sehr, sehr dunkel beschrieben. Ich glaube, er hatte da auch einfach nicht die Möglichkeit zu arbeiten. Und die Leiche wird jedenfalls entdeckt von einem Kutschefahrer, der mit seinem Ponykarren quasi über die Leiche drüber fährt, und der Karren kippt dann quasi um, weil er über die Leiche fährt. Der hat die also vorher auch nicht gesehen, es war so dunkel. Entdeckt dann da diese Frau, denkt erst, es ist seine Frau, weil die gerade in so einem Club in der Nähe beschäftigt war, und er rennt dann da rein, stellt fest, es ist doch nicht seine Frau, und ruft dann die Polizei. Und als die Polizei eintrifft, wird festgestellt, dass immer noch Blut aus der Halswunde läuft. Also man kann davon ausgehen, ich gehe davon aus, dass dieser Typ mit seiner Ponykarre, der dann auch die Leiche gefunden hat, dass der tatsächlich den Ripper gestört hat. Also dass der den hat kommen hören und dann abgehauen ist. Weil wenn er noch das Blut lief, dann war das wahrscheinlich sehr, 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 sehr frisch.
Ja, das denke ich auch.
Ja, und insgesamt ist das natürlich total, das ist halt genau sein Modus operandi, ne? Eine Frau, die sich prostituiert, die dann mitten in der Nacht die Kehle aufgeschnitten bekommt in der dunklen Gasse. Es gab dann nämlich immer wieder Zweifel daran, ob sie dazugehört, aber das ist einfach so eindeutig. Er wird einfach da keine großartige Zeit mehr gehabt haben.
Ja, und ich denke halt auch, dass er möglicherweise mehr gemacht hätte, wenn eben der Kutscher nicht vorbeigekommen wäre. Ne? Also das ist, vielleicht ist er ja wirklich nur bis zum ersten Schritt gekommen, eben das Durchschneiden der Kehle. Auffällig ist übrigens auch, dass all diese Opfer bisher ungefähr im gleichen Alter sind.
Genau, und das ist nämlich auch eine Sache, warum dann das letzte Opfer immer wieder so ein bisschen angezweifelt oder auch dann immer so extra genommen wird. Die war nämlich nicht nur den Zeitzeugen zufolge ausnehmend schön, sondern auch deutlich jünger als die anderen. Aber dazu kommen wir gleich. Denn wie gesagt, in dieser Nacht fallen dem Ripper gleich zwei Frauen zum Opfer. Neben Elizabeth Stride auch noch Catherine Eddowes, die dann damit das vierte Opfer des Rippers ist. Die tatsächlich auch so das typische Geschichte des Scheiterns so vor sich hat. Das ist die einzige, die nicht verheiratet war. Die hatte zwar auch lange einen Partner, mit dem auch Kinder, die waren aber nie verheiratet. Und das hat dann auch so ein bisschen Probleme gemacht, als sie sich getrennt haben, dass sie dann wirklich so gar keine Ansprüche hatte. Das, weil aufgrund dieses Nicht-Ehe-Status war dann auf jeden Fall der Absturz richtig vorprogrammiert.
Ja.
In Whitechapel hat sie dann tatsächlich auch noch einen Lebensgefährten gehabt, der ist dann aber auch irgendwann gestorben und ja, dann auch da wieder der Weg in die Prostitution, im Prinzip das der typische Weg. Sie hat sich dann so immer wieder mal in der Saison als Erntehelferin durchgeschlagen, wie das ja heute auch viele Leute machen.
Ja.
Aber ja, Prostitution eben war das, was so am meisten geklappt hat oder am besten geklappt hat. Die wurde an diesem Abend tatsächlich, bevor sie ermordet wurde, von der Polizei aufgegriffen, gegen 8:30 Uhr abends, weil sie unfähig war zu stehen und auf der Straße lag, so alkoholisiert war sie. Und man hat sie dann in Gewahrsam genommen und quasi in so eine Ausnüchterungszelle gesteckt. Und gegen 1 Uhr nachts war man dann der Meinung, dass sie jetzt auf jeden Fall wieder raus in die Nacht gehen könnte, dass sie jetzt fit genug ist, um wieder zu gehen. Und es wird vermutet, dass sie sich dann direkt auf den Weg gemacht hat, um Geld zu verdienen. Und so wird sie dann gegen 1:30 Uhr nachts von einer Gruppe Männer gesehen, wie sie sich mit einem Mann unterhalten hat. Das ist dann das letzte Mal, dass man sie tatsächlich gesehen hat. Diese Gruppe Männer tatsächlich kannte sie auch so flüchtig, daher auch da wieder sicher, dass es sich um sie gehandelt hat. Aber diesen Mann kannten die nicht. Der passt aber ungefähr so zur Beschreibung, also was so Größe angeht, schlank. Also das, was die allererste Zeugin auch schon mal gesagt hat, dass findet man auch hier wieder, das ist auch bis auf einen Zeugen eigentlich so das gängige Bild, das man von Jack the Ripper hat. Es wird noch eine junge Frau in so einer Postannahmestelle geben, wo einer dieser Briefe aufgegeben wurde. Da kommen wir im zweiten Teil zu. Das hier wird ein Zweiteiler für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sprechen heute exklusiv nur über die Morde und in der nächsten Folge werden wir uns dann mit Theorien und Verdächtigen beschäftigen. Und da kommen wir eben auch auf einen Herrn, der einen Brief verschickt und dabei dann von einer Mitarbeiterin dieses Geschäfts gesehen und auch ganz gut beschrieben wurde. Und alle diese Beschreibungen, darauf wollte ich jetzt eben zu sprechen kommen, die deuten so in diese Richtung um die 40, groß, schlank, schäbige Eleganz.
Okay.
Was jetzt groß heißt, weiß ich nicht. Also ich habe gelesen, Liz Stride, die Schwedin, die hieß auch Long Liz und man, also das war ihr Spitzname. Und man führt das darauf zurück, entweder, dass sie ein relativ langes, schmales Gesicht hatte, oder vielleicht aber auch auf ihre Körpergröße. Die war so 1,65 und damit war die wohl deutlich überdurchschnittlich groß für diese Zeit und auch ja. Diese Ecke. Ne? Ich meine, Mangelernährung führt ja nun auch dazu, dass man jetzt nicht unbedingt sein Potenzial ausschöpft. Ne? Ja. Ich denke mal, so der Schnitt, meine ich mal irgendwo gelesen zu haben, lag irgendwie so bei 1,55 oder so.
Die Menschen waren deutlich kleiner als heutzutage.
Ja, auf jeden Fall. Ihre Leiche wird jedenfalls um 2:15 Uhr am frühen Morgen des 30. September 1888 gefunden. Auch hier war die Kehle durchgeschnitten, der Unterleib geöffnet und vollständig ausgeweidet. Also da hat sich dann der Ripper richtig ausgetobt, wie er das wahrscheinlich bei Liz Stride auch getan hätte, wenn er nicht gestört worden wäre. Auch hier wurde Eingeweide über ihre rechte Schulter geworfen, wie schon beim zweiten Mord. Das Gesicht wurde verstümmelt. Der Mörder hat die halbe Gebärmutter und die linke Niere mitgenommen.
Oh yeah.
Ja, ein Polizist fand diese Leiche bei seinem Rundgang und der hat so eine regelmäßige Strecke und der war eine Viertelstunde vorher schon mal an dieser Stelle, hat da aber nichts gesehen, hat auch nichts gehört, sodass man halt davon ausgehen kann, dass das alles sehr, sehr schnell geschah. Ne? Und wie gesagt, um 2:30 Uhr nachts wurde sie ja auch noch gesehen und 3:45 wird ihre Leiche gefunden. Also das war super schnell.
Richtig schnell.
Und dann muss man halt wieder bedenken, ne? diese was da alles gemacht wurde, auch wieder dunkle Ecke. Ne? Der Täter ist dann irgendwie in die Nacht geflohen. Man kann so ein bisschen seine Fluchtroute nachvollziehen, denn ein abgerissenes Stück von ihrer Schürze, also von der Schürze des Opfers, wird gefunden an einer Hauswand. Und an dieser Wand befindet sich ein Graffiti, da ist was hingeschrieben worden, das sogenannte Galston Street Graffito. Auch das werden wir in der nächsten Folge erwähnen, denn das wird immer wieder so ein bisschen hinterfragt, ob das der Täter geschrieben hat, ob das überhaupt mit dem Mord zu tun hatte oder ob das random hingeschrieben wurde. Das wurde von der Polizei nur aufgeschrieben, das wurde nicht fotografiert, das wurde nur aufgeschrieben und der damalige Polizeichef hat es dann wegwischen lassen, weil es nämlich eine Anspielung auf jüdische Verwicklung wiederum enthalten hat und man wollte das nicht öffentlich machen, weil man Angst hatte aufgrund dieser antisemitischen Demonstration, dass es dann Übergriffe geben könnte gegen Juden, wenn dieses, wenn dieses Graffiti bekannt wird. Da steht sinngemäß, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, da steht irgendwie sowas wie, die Juden sind die, denen nicht zu Unrecht die Schuld an allem gegeben werden wird oder so. Also ich habe das in meinen Notizen für die nächste Folge, deswegen habe ich es jetzt nur so sinngemäß wiedergegeben.
Ja, genau, ich habe sie auch gerade offen, also das ist ziemlich genau das. The Jews are the man that will not be blamed for nothing.
Genau. Aber auch da fallen tatsächlich auch wieder so ein bisschen diverse Schriftweisen auf. Jews ist ein bisschen anders geschrieben, als es geschrieben wird normalerweise. Ja, es ist, darüber sprechen wir später.
Okay.
Ich habe das auf jeden Fall hier, habe ich einen Auszug aus der Polizeiakte zu diesem Mord. Obwohl ich mir gerade überlegt habe, ich muss es nicht vorlesen, weil ich glaube, was ich beschrieben habe, das reicht eigentlich, um sich vorzustellen, dass sie, wie sie zugerichtet war.
Okay, also gut. Das ist, also das machst du jetzt mir zuliebe.
Ja, das mache ich tatsächlich dir zuliebe, ja.
Okay.
Ich gucke gerade, ob da noch irgendwas drin ist, was ich eben jetzt so nicht unbedingt erwähnt habe. Ja, eine Sache vielleicht, denn die taucht später in einem der Briefe auf, die der Ripper geschrieben hat. Und da auch deswegen geht man davon aus, dass er die geschrieben hat. Da schreibt er, dass er plant, einem Opfer die Ohren abzuschneiden. Das ist der Brief, der das Double Event schon ankündigt. Das ist ja das Double Event. Und hier wurden ihr tatsächlich die Ohren zumindest teilweise abgeschnitten. Also deswegen geht man auch von der Authentizität dieses Briefes aus und vermutet, dass der eben vom Ripper geschrieben wurde.
Mhm.
4 Opfer haben wir da jetzt schon erlebt. Der legt ein ordentliches Tempo vor, der gute Mann in Anführungsstrichen. Und die
das kann man so sagen.
Polizei hat halt noch immer keine Spuren. Ne? Also es ist auch jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie die Pathologie findet da nichts. Also die streiten quasi im Prinzip immer noch darüber, seit dem ersten Mord, inwieweit der Täter anatomische Kenntnisse wohl hat oder ob er die überhaupt haben muss. Man stellt halt immer wieder fest, dass das Messer ungefähr das Gleiche sein muss. Also mittlerweile benutzt er ein scharfes Messer. Ganz am Anfang haben wir ja gelernt, das war irgendwie so nicht so scharf und da musste er große Kraft aufwenden. Mittlerweile hat er das irgendwie korrigiert, ob das jetzt geschärft wurde oder ob er was ganz anderes benutzt. Ja, das ist dann nicht bekannt. Der Londoner Bürgermeister setzt mittlerweile auch eine relativ ordentliche Belohnung auf die Ergreifung von Jack the Ripper aus. 500 Pfund. In heutigem Geld ungefähr 67.000 Euro. Das ist schon auch gerade für die damalige Zeit natürlich super viel Geld. Ja. Aber auch der Einsatz von Bluthunden, die quasi erschnüffeln sollen, wo der Täter ist und eben noch stärkerer Patrouille durch diese Bürgerwehr, das fördert alles nichts zutage.
Hm.
Also ja, eine wahrscheinlich auch relativ crazy Zeit. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass das für die Anwohner vom East End auch einfach super krass war, weil man halt einfach wusste, da läuft jemand rum, der wirklich super grauenhafte Taten begeht. Ich weiß nicht, ob man als in Anführungsstrichen Normalbürger, als Arbeiter oder so da jetzt unbedingt Angst hatte, weil das ja immer nur Frauen und immer nur Prostituierte betroffen hat. Aber ich glaube, die Prostituierten, die zu der Zeit dann da gearbeitet haben, und das werden viele gewesen sein, die sind sicherlich mit einem sehr mulmigen Gefühl dann Nacht für Nacht unterwegs gewesen. Und gerade
ja,
eben
das
auch.
Das wollte ich gerade sagen. Ja.
Und gerade eben auch die, die wie das zweite Opfer eben jetzt nicht unbedingt auf sich aussuchen konnten, wen sie mitnehmen. Ne?
Ja, genau. Also das normale Leben wird ja weiter gegangen sein. Und die mussten halt dementsprechend weitermachen und halt jede Nacht sich dann irgendwie auch nach draußen trauen, in der Hoffnung, nicht irgendwie das nächste Opfer zu werden. Also das auch das mal wieder noch so ein weiterer Faktor, der diese Zeit so unfassbar düster und schrecklich macht.
Ja, auf jeden Fall. Am 2. Oktober wird in der Nähe des sich im Bau befindlichen Scotland Yard, also das Gebäude, was man vielleicht auch aus irgendwelchen Filmen kennt, das New Scotland Yard, es gibt das Old Scotland Yard und das New Scotland Yard. Am 2. Oktober wird also in der Nähe dieser Baustelle des New Scotland Yard ein immer noch unbekannter weiblicher Torso gefunden, der von der Presse dann natürlich mit den Whitechapel-Morden in Verbindung gebracht wurde, aber von der Polizei nicht den Whitechapel-Morden zugeordnet wird oder den Ripper-Morden, weil es eben halt nur ein Torso war und ja, das so ein bisschen so aussah, als ob da jemand einfach nur diese Verstümmelung vorgenommen hat, um die Leiche besser verschwinden lassen zu können und nicht als Teil der Tat an sich, also als Ausleben von der Fantasie. Ne? Also das war kein Selbstzweck, sondern das war quasi offensichtlich reiner Pragmatismus, so wird es zumindest dargestellt. Und deswegen ist dieser Whitechapel-Torso einer der Morde, die in diese Zeit fallen, aber ja nicht diesem Ripper-Streak zugeordnet wird.
Ja, also ganz erschreckend auch, wie viele Morde es zu dieser Zeit gegeben hat. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehabt und wie normal das offensichtlich gewesen ist.
Ja, also das ist, glaube ich, ein Punkt, den man immer unterschätzt. Ich glaube, Gewalt war zum damaligen Zeitpunkt im East End wirklich allgegenwärtig. Und deswegen waren viele Leute da vielleicht auch ein bisschen abgestumpft. Ne? Wenn dann da vielleicht mal nachts irgendwie eine Frau geschrien hat oder vielleicht auch mal um Hilfe geschrien hat, das kannte man wahrscheinlich schon so. Das war Alltag. Ne? Und deswegen hat da vielleicht auch niemand mal aus dem Fenster geguckt.
Ja, das hört sich ganz genau so für mich an.
Robert James Lees besucht jetzt Scotland Yard, ein bekannter Hellseher, der so in den feinen Kreisen den Leuten die Karten legt und die Zukunft voraussagt. Scotland Yard schickt den aber weg. Also wir hatten das ja zum Beispiel beim Hinterkaifeck-Fall, wo die Polizei ganz gezielt die Hilfe eines Mediums bzw. eines Hellsehers gesucht hat. Scotland Yard tut das auf jeden Fall nicht. Anders als in der Jack the Ripper-Verfilmung mit Michael Caine als Inspektor Aberline, da nimmt man dann die Dienste von diesem Robert Lees war, in der Realität tut man das nicht.
Okay.
Aber also Frederick Aberline, der von Johnny Depp gespielt wird in From Hell, das ist tatsächlich auch der ermittelnde Chefermittler, über den es halt wie gesagt nicht so viel zu sagen gibt, weil die Polizei eben keine großen Anhaltspunkte hatte. Ne? Also Polizeiarbeit beschränkt sich im Prinzip darauf, zu erfassen, was hier passiert, dann im Leben dieser Leute so ein bisschen rumzusuchen, rauszufiltern, aus welchen Verhältnissen kommen die, wer kann eventuell was dazu sagen, mit wem die zuletzt unterwegs waren. Aber so richtig, richtig starke Ermittlungsarbeit gibt es da jetzt nicht, die man irgendwie nachlesen könnte. Irgendwelche forensischen Spuren können natürlich nicht ausgewertet werden. Ne? Also es ist halt alles sehr. Und eben die medizinischen Rechtsgelehrten streiten sich primär, wie gesagt, über die Frage, medizinische Kenntnisse ja oder nein.
Ja, verstehe.
Kommen wir zum letzten Opfer des Rippers, Mary Jane Kelly. Das fünfte und letzte Opfer des Serienmörders Jack the Ripper, die zum Tatzeitpunkt 25 Jahre alt war. Also wie gesagt, da eben diesem Muster nicht folgend und deswegen auch von vielen immer so ein bisschen kritisch betrachtet wird, weil sie eben ja halb so alt ist wie die meisten anderen und eben zwar auch eine Prostituierte, Gelegenheitsprostituierte auch, aber offenkundig eben eine extrem attraktive Erscheinung.
Ja.
Berichte aus dieser Zeit schätzen ihre Körpergröße auf 1,70, also auch eine insofern auffallende Erscheinung, weil das eben deutlich über dem damals etablierten Durchschnitt lag, wo wir gerade eben von gesprochen haben. Sie hatte wohl irische Wurzeln, da hat sie immer wieder von gesprochen, dazu passt auch der Name Kelly, das ist so ein typisch irischer Name und sie wird so als blond oder rotblond beschrieben. Auch das, ja gut, jetzt wollte ich gerade sagen, auch das deutet ja auf Irland hin, aber es gibt natürlich auch viele rotblonde Engländer, das ist natürlich auch kompletter Unsinn. Eine blauäugige Frau, die eben auch dadurch auffiel, dass sie verschiedene englische Mundarten gesprochen hat, irisch und walisisch, und ja, die auch dadurch auffiel, das wird auch noch so ein bisschen so eine Rolle spielen in ihrem Mord, die halt immer sehr viel gesungen hat, gerade wenn sie betrunken war. Irische Volkslieder.
Ah ja.
Ja. Mhm. Die hatte, wie gesagt, ein Zimmer. Das war das einzige Opfer, das eine eigene Wohnung hatte, ein 4 Quadratmeter Zimmer in dem East End, wo sie mit Joseph Barnett zusammen gewohnt hat. Die haben sich das so als WG geteilt, aber sie hat dann Barnett irgendwann vor die Tür gesetzt und musste das alleine finanzieren. Ob die jetzt eine Beziehung hatten, weiß man nicht, oder ob es nur eine WG war, aber ich denke, wenn man in einem 4 Quadratmeter Zimmer wohnt, dann hat das wahrscheinlich eher was von einer Beziehung.
Ja, würde ich jetzt auch vermuten.
Alles, was man über sie weiß, weiß man im Prinzip von den Erzählungen von Barnett, der sagt, dass sie ihm erzählt hat, dass sie aus Limerick kommt, das ist eine Gegend in Irland, und dass sie aber auch als junges Mädchen in Wales gelebt hat und ihr Vater wohl Stahlarbeiter ist und sie doch einen Bruder hat. Aber mehr hat sie Barnett halt nicht erzählt, aber das ist so das Einzige, was man so durch ihn weiß. Ihre Zeit in London bzw. in der Prostitution fing an, nachdem auch sie ihren Ehemann verloren hat. Sie war wohl als junge Frau verheiratet mit einem Minenarbeiter, hat den bei einer Explosion in der Mine verloren und ist dann wahrscheinlich so in den frühen 1880ern nach London gekommen, um dann da eben ihr Glück zu suchen. Ist dann da aber auch relativ schnell in einem Bordell gelandet, aufgrund ihrer äußerst attraktiven Ausstrahlung. Ja, hat man sich dann da irgendwie versprochen, dass sie da irgendwie, weiß ich nicht, da besonders viel Kundschaft anzieht. Das ist jetzt, wie gesagt, alles jetzt nicht sonderlich gesichert, ne, aber es sind so die Informationen, die man halt so kennt. Und ja, ist dann dadurch eben in die Prostitution gerutscht. Warum sie im East End gewohnt hat, obwohl sie sicherlich auch andere Möglichkeiten gehabt hätte, das ist nicht so richtig bekannt.
Verstehe.
Also andere Möglichkeiten in dem Sinne, es gab natürlich auch in wohlhabenderen Londoner Bezirken Prostitution. Und als, wenn sie wirklich eine derart attraktive Frau war, wie sie beschrieben wurde, hätte sie wahrscheinlich auch da diesem Geschäft nachgehen können und davon wahrscheinlich finanziell besser dagestanden als eben im East End. Das meine ich mit anderen Möglichkeiten. Ne?
Auf jeden Fall.
Insofern für mich immer so auch ein komischer Punkt.
Ja, sehe ich auch so.
Sie hat auch nebenbei als Fischträgerin gearbeitet, aber ging diesen Tätigkeiten nur sehr unregelmäßig nach. Also Tagelöhnerei, und hauptsächlich hat sie von der Prostitution gewohnt. In der Zeit, als Barnett noch bei ihr gewohnt hat, ging irgendwann der Haustürschlüssel verloren. Also die haben quasi in so einer winzigen Kammer gewohnt. Es gibt da auch Fotos von, die ich dir aber erspare, aus diversen Gründen. Und an der Straße ist quasi ein kleines Fenster, und dann geht man um so eine Ecke und da ist dann die Haustür.
Ja.
Und sie hat halt, einer von beiden hat den Haustürschlüssel verloren, als sie noch zusammen gewohnt haben. Und sie hat dann diese kleine Scheibe eingeschlagen, die zur Straße rausgeht, um dann die Tür von innen zu öffnen mit der Hand. Also sie hat dann quasi reingegriffen in ihre Wohnung und dann die Tür von innen geöffnet. Und weil der Schlüssel nicht auftauchte, nachdem Barnett ausgezogen ist, ist sie dann immer so in ihre eigene Wohnung gekommen. Also die war quasi, also
durch die kaputte Scheibe.
Genau, die war quasi offen für einen Einbruch. Also da hätte jeder reingekonnt quasi. Sie hat das nicht reparieren lassen.
Ah, okay.
Aber das ist dann, man vermutet auch, dass der Täter so da reingekommen ist. Am Abend des 9. November 1888 kommt Barnett nochmal in seine alte Wohnung zurück, um Mary zu besuchen. Die ist da gerade mit einer anderen Gelegenheitsprostituierten und die trinken was zusammen, und die drei trinken zu dritt. Barnett und diese Freundin von Mary Kelly lernen sich kennen und verlassen dann gemeinsam die Wohnung. Mary geht dann auch nochmal was trinken. Die verlässt dann auch ihre Wohnung. Das kann man alles so durch eine Nachbarin irgendwie rekonstruieren, die das alles gehört hat. Und gegen 23:45 nachts kommt sie wieder nach Hause mit einem Mann, singt dann da wohl. Also das ist, auch darauf kann man jetzt die Zeit wieder so ein bisschen zuordnen, weil sie da irgendwie sehr laut offensichtlich irgendwelche irischen Lieder gesungen hat, und das offensichtlich bis nach 1 Uhr nachts. Also da geht dann irgendwann eine Bewohnerin ins Bett und sagt, okay, da hat sie dann endlich auch den Mund gehalten und da konnte ich dann schlafen gehen.
Ja.
Offensichtlich verlässt sie ihre Wohnung aber nochmal. Um 2 Uhr nachts trifft George Hutchinson sie und fragt sie, sie fragt ihn, ob er Kohle hat, aber er hat keins. Er sagt, er ist pleite, weil er ihr nicht schon wieder Geld leihen wollte. Er hat das wohl öfter getan, das nie zurückbekommen. und kurz darauf sieht er sie mit einem, wie er sagt, jüdisch aussehenden Herrn, den er für einen Kunden hält und von dem er dann eine sehr genaue Beschreibung abgibt bei der Polizei und er sagt, das war ein dicklicher Jude, beschreibt genau dessen Frisur, dessen Gesicht und was weiß ich was. Und das wird total angezweifelt, weil das erstmal allen Schilderungen oder allen Sichtungen Jack the Rippers total widerspricht, weil der immer als schlanker Mann beschrieben wurde. Und weil man sich halt fragt, wie will George Hutchinson nachts um zwei so viele Details erkannt haben. Also der hat dann wirklich Details genannt, die man in den Lichtverhältnissen nachts einfach gar nicht wahrnehmen könnte.
Ja, auf jeden Fall berechtigte Nachfrage.
Und so wird sich dann auch George Hutchinson in unserer nächsten Folge auf der Liste der möglichen Verdächtigen wiederfinden. Aber
ich wollte gerade sagen, es klingt auch ein bisschen suspekt.
Aufgrund eben dieser ja, doch etwas komischen Schilderung. Ja, also wie gesagt, 2 Uhr nachts, wenn Hutchinson da nicht lügt, dann hat Mary Kelly da noch gelebt. Jetzt behalten wir im Hinterkopf, dass wir denen allerdings auch eventuell den Verdächtigen zuordnen. Dazu kommen wir dann in Teil 2 dieser Doppelfolge. Mhm. Aber die Nachbarin, die drüber wohnte, die sie halt die ganze Zeit hat singen hören, die ist dann immer irgendwann schlafen gegangen und hat dann allerdings doch keinen großen Schlaf gefunden und das Haus nochmal verlassen, ist spazieren gegangen und kam so gegen 3 Uhr nachts nach Hause und hat dann da gesagt, dass kein Geräusch oder Licht aus Mary Kellys Raum drang. Also, dass da quasi absolute Ruhe geherrscht hat. Und diese Miss Cox konnte in dieser Nacht scheinbar insgesamt gar nicht schlafen. Die war wohl die halbe Nacht mehr oder weniger wach und sie hat gesagt, dass sie in der gesamten Nacht niemanden gehört hat, der irgendwie da rumgelaufen ist oder so, nichts Außergewöhnliches gemerkt hat, aber um 5:45 hat sie irgendwie einen schwachen Schrei gehört und da hat sie gemeint, dass jemand Mord oder Mörder ruft, aber hat dem nichts weiter beigemessen, weil es auch dann danach still war. Und das ist alles relativ interessant, denn die Auswertung der medizinischen Sachverständigen später, die haben ergeben, dass das, was mit Mary Kelly passiert ist in ihrem Zimmer in dieser Nacht, dass das ungefähr 2 Stunden gedauert haben muss. Wenn Hutchinson sie um 2 Uhr gesehen hat und Mrs. Cox um 3 Uhr nach Hause kam von ihrer Schlaflosigkeit und dann keinen richtigen Schlaf mehr gefunden hat, aber auch nichts großartig gehört haben will, dann das ist auch schon wieder, dann muss da auch wieder der Ripper sehr sehr leise zu Werke gegangen sein und das spricht dann vielleicht auch wieder dafür, dass dann auch wieder die Kehle durchgeschnitten wurde.
Ja, oder aber die Angaben sind halt irgendwie falsch.
Oder die Angaben sind falsch, natürlich. Am Morgen des nächsten Tages jedenfalls, da schickt der Vermieter von Mary Kelly seinen Gehilfen, Thomas Boyer, der soll die Miete abholen und der soll auch so ein bisschen die Außenstände eintreiben, denn Mary Kelly ist seit 2 Wochen im Rückstand, da wurde irgendwie wöchentlich gezahlt in dem Bereich. Er hat die Anweisung, sich nicht abwimmeln zu lassen und halt auch nicht zu gehen, wenn ihm nicht geöffnet wird, er soll halt auf jeden Fall irgendwas mitbringen. Und so klopft er an die Tür, es wird ihm aber nicht geöffnet und jetzt greift er eben durch diese kaputte Scheibe und öffnet die Tür von innen, tritt dann ein. Also er kann aufgrund dessen, dass er dann irgendwie diesen Vorhang schon so leicht beiseite schiebt, kann er schon sehen, dass da im Zimmer irgendwas nicht stimmt, aber kann es nicht direkt erkennen, schließt auf, kommt rein und entdeckt dann ja, Mary Kellys Leiche.
Die Leiche.
Ja. Ja, genau. Das war dann bisher das grausamste Werk des Rippers. Da gibt es auch Fotos von, die habe ich dir, also ich habe dir alles erspart heute.
Ich habe jetzt blöderweise parallel ein bisschen gegoogelt und ich bin auf dieser Website gelandet, die du wahrscheinlich auch zu Rate gezogen hast. Und dort gibt es dann leider doch auch Miniaturansichten der Opfer. Also von daher, du brauchst nicht ins Detail zu gehen. Ich will dir nur sagen, danke, dass du an mich gedacht hast, aber ich habe sie leider schon in Minimalgröße gesehen.
Ja, sei froh, dass es nur Minimalgröße war. Das sind keine schönen Bilder. Gerade auch vom vorletzten Opfer, also vor Mary Kelly. Da gibt es ein Foto, wo die Dame, also man hat die Leiche dann irgendwie an Haken aufgehangen, so am Rücken, damit man sie im Stehen fotografieren konnte. Das ist ein total gruseliges Bild. Also dadurch, dass die Leiche dann auch so ausgeweidet ist, hängt die da wie so ein Sack Haut quasi, der mal ein Mensch war und man erkennt diese menschlichen Züge noch, aber es ist einfach ein sehr skurriles, egal, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen.
Ja, schrecklich.
Ja, Mary Kelly jedenfalls, wie gesagt, das grausamste Werk des Rippers aus der Polizeiakte. Kellys Körper lag nackt in der Mitte des Bettes. Ihr rechter Arm hing nur noch teilweise am Rest ihrer sterblichen Überreste. Alle Innereien wurden durch einen Schnitt in der Bauchgegend herausgenommen und offengelegt. Der Täter hat ihre Brüste abgetrennt und ihr Gesicht so entstellt, dass man Kelly nicht mehr erkennen konnte. Ihre Nase, Wangen, Augenbrauen und Ohren wurden teilweise entfernt. Im ganzen Gesicht waren Schnitte, die keinem Muster folgten. Die Gebärmutter, Nieren und eine Brust wurden unter ihren Kopf gelegt, die andere Brust lag an ihrem rechten Fuß. Ihre Leber zwischen ihren Füßen, Teile der Innereien und der Milz lagen an der linken Seite ihres Körpers. Teile ihres Bauches, die er entfernte, um die Innereien zu entfernen, lagen auf einem Tisch. Der Boden und die Wände ums Bett herum waren mit Blut überströmt, ihr Hals wurde so tief durchschnitten, dass Teile der Wirbelsäule getroffen waren. Ihr Herz fehlte, man weiß nicht, ob der Mörder es als Andenken mitnahm, es verbrannte, denn er machte im Kamin des Zimmers Feuer oder es sogar gegessen hat. Das alles hat, wie gesagt, nach Schätzung der Mediziner 2 Stunden gedauert und ich weigere mich anzuerkennen, dass das still vollstatten gegangen sein soll, dass dann die Nachbarin drüber, die ja offensichtlich die Mäuse furzen gehört hat in der Nacht, das nicht gehört haben will. Genau. Ne? Also,
ja, das glaube ich auch nicht. Das ist auch sehr unwahrscheinlich.
Tja.
Okay, krass. Ein äußerst unsympathischer Zeitgenosse.
Ja, und
da ist es so schlimm, dass diese Story so romantisiert wird, ne? Und immer wieder halt, keine Ahnung, wie eben schon beschrieben, in den Medien auftaucht und so ein bisschen so eine Marke geworden ist, weißt du?
Ja, also natürlich, weil das Schreckliche irgendwie popkulturell immer irgendwie verarbeitet wird. Ne? Jeffrey Dahmer, da gab es die Serie, über die wir auch gesprochen haben, die wir ja auch so ein bisschen kontrovers gesehen haben. Und da muss man sich ja auch immer vor Augen führen. Da wird einfach ja jemand zum Anti-Helden quasi einer Serie, der schlimme Dinge getan hat. Ne? Und
genau.
dieser riesige Kult um Ted Bundy beispielsweise.
Ted Bundy, genau, ja. Wollte ich gerade sagen, ja.
Jetzt aktuell stand ein Typ vor Gericht, Wade Wilson, der hat einfach random 2 Frauen umgebracht. Dass das ein unsympathischer Mensch ist, sieht man schon daran, dass der ein Hakenkreuz in die Fresse tätowiert hat. Und dann der ist jetzt dann auch natürlich zu lebenslang verurteilt worden. Ich weiß gar nicht, ob sogar zur Todesstrafe, ich weiß es nicht. Und dann liest du in manchen Kommentarspalten irgendwelche Frauen, die kommentieren, der darf nicht zum Tode verurteilt werden, der sieht zu gut aus. Und ich denke mir so, Alter, was ist mit euch nicht richtig so? Ne? Also das ist halt diese Faszination, die von diesem Bösen ausgeht, das ist so, ja, und dadurch halt auch dieser popkulturelle Eingang. Das ist irgendwie Teil des Ganzen. Ne?
Ja, ja, mit Sicherheit.
Und ich habe es ja schon erzählt, mein erster Berührungspunkt mit Jack the Ripper war mit 10 Jahren in London auf die Frage hin halt, weil überall diese Buchwerbung war, was ist das für ein Buch, was da beworben wird, ne? Und dann hat mein Opa mir halt nur so grob gesagt, worum es geht, und dann kurz danach, da erinnere ich mich noch dran, habe ich dann mit meiner Mutter diesen Film gesehen mit Michael Caine, aber ich durfte nur den Anfang gucken, weil dann musste ich ins Bett gehen und so, ne? Also der hat sich so richtig bei mir damals festgesetzt.
Ja, das glaube ich. Ja, in dem Alter ist es halt auch ungleich unheimlicher, ne, wenn du halt solche Filme siehst und diese Bilder brennen sich nun wirklich richtig in deine Netzhaut ein. Die vergisst du so schnell nicht.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, es gibt noch 4 weitere Morde, die dieser Serie nicht zugeordnet werden, aber die ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen wollte, aber die packe ich, glaube ich, auch in die nächste Folge. Wir sind jetzt ja schon ganz schön lange zugange hier heute.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird, muss ich auf jeden Fall sagen.
Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall die kanonischen 5 abgehandelt. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es 6 waren, dass tatsächlich der zweite Mord, über den wir gesprochen haben, an Martha Tabram, dass das tatsächlich schon ein erster Ripper-Mord war. Bei Emma Elizabeth Smith bin ich nicht sicher, glaube ich fast nicht. Aber Tabram passt halt auch rein, dadurch, dass sie halt auch mit einem Messer verletzt und tödlich verletzt wurde und quasi auch so diese Gewalt gegen die Halsregion. Da hat er dann vielleicht noch nicht so seinen Modus gefunden mit irgendwelchen Verstümmelungen und mit Ausweidungen und was. Ne? Oder hatte vielleicht auch wieder keine Zeit, wie bei Liz Stride wahrscheinlich, wo er dann da irgendwie gestört wurde. Aber ja, es ist, wie du schon gesagt hast, ne, wenn man das vielleicht noch nicht so verfolgt hat, aber man kennt nur diesen Namen, dann denkt man, da sind viel, viel mehr Menschen ermordet worden. 5 oder 6 klingt zu wenig, aber wenn man dann einfach diese Taten als sich mal isoliert betrachtet, dann ist das schon sehr, sehr harter Tobak.
Ja, klar, auf jeden Fall, ohne Zweifel. Ja, also ich glaube, zum Mythos wurde er eben auch nicht durch die Quantität, sondern durch die Qualität und vor allem durch die Tatsache, dass er einfach nicht entdeckt wurde.
Und durch die Tatsache, dass es eben bis zu dem Zeitpunkt nichts Vergleichbares gab. Ne? Also ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gerade nicht vor Augen, H.H. Holmes gilt als erster dokumentierter Serientäter der Vereinigten Staaten. Das war aber, glaube ich, etwas später oder war es etwas früher. Zu dem kommen wir noch, auch eine ganz abgefahrene Geschichte. Wobei das auch nicht ganz richtig ist, dass er der erste Serientäter der Vereinigten Staaten war. Es gibt eine wahrscheinlich deutschstämmige Familie, die damals im Wilden Westen schon rumgereist ist und Leute ermordet hat. Auch total crazy. Also irgendwelche Siedler so überfallen und ausgeplündert hat. Natürlich deutschstämmige Familie. Ja.
Klingt auf jeden Fall auch sehr unsympathisch.
Ja. Tja, die Welt des True Crime ist voll mit unsympathischen Dirnensprossen. Aber für heute haben wir auf jeden Fall über genug unsympathische Dinge gesprochen. Ich freue mich auf die zweite Hälfte, denn da gibt es, wie gesagt, dann so die Spekulation. Da ist dann das, wo ich mich richtig drauf freue. Wir haben jetzt heute so die harten Fakten. Wir haben so die Vorarbeit geleistet. Aber ich bin gespannt, wenn ich dir so die Verdächtigen präsentiere, dir erzähle, warum die verdächtig sind, ob wir die gleiche Person verdächtig finden.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch ordentlich platt so nach dieser Session. Und das finde ich ganz cool eigentlich, dass wir mal so einen Zwischenstopp machen und einlegen können. Bis dahin gucke ich mir vielleicht Jack the Ripper, der Dirnenmörder von London mit Klaus Kinski an. Mal sehen.
Ja, aufgrund der schieren Informationsmenge, die es in diesem Fall gibt, macht so eine Doppelfolge einfach total Sinn. Und ich wollte eben die Opfer nicht so anonym abhandeln und einfach nur sagen, da wurde XY umgebracht, da ist das passiert. Ich wollte denen auch so ein bisschen Raum geben und von denen erzählen und dann kommst du halt automatisch bei 2 Folgen raus, wenn du dann eben noch in Tiefe auch auf die Verdächtigen und auf die Theorien eingehen willst, weil es einfach super viel Stoff ist. Ne?
Voll richtig. Genauso sollte man es machen. Also auch wenn es jetzt vielleicht schon irgendwie 140 Jahre her ist oder sowas, das spielt ja nur wirklich keine Rolle für uns. Denn auch hier gilt es natürlich irgendwie ein Andenken zu bewahren und halt einfach auch sich nochmal vor Augen zu führen, was die für eine krass schwierige Vita auch hatten. Grundsätzlich war das ein schwieriges Gesellschaftsbild. Frauen hatten es ultra schwer. Die gesamte Lebenssituation war für alle Menschen im East End halt katastrophal. Sicherlich kann man das nur ansatzweise mit Situationen vergleichen, die wir heutzutage haben. Und wenn, dann verorten wir die ganz woanders auf der Welt. Und von daher finde ich es richtig, dass du dich jetzt dafür entschieden hast, da jetzt irgendwie auch mehr Details zu nennen und dass wir ein bisschen mehr über die Persönlichkeiten erfahren.
Ja, und auch einfach, mich stört das, wenn ich dann das manchmal höre und man einfach dann davon spricht, der hat Prostituierte umgebracht und oft schwingt ja bei dieser Berufsbezeichnung dann auch sowas mit, so
so eine Anonymität, so eine Egalheit.
Ja, so eine Anonymität, aber auch sowas, ja, das ist sowas moralisch Verdorbenes trotzdem, obwohl wir jetzt in aufgeklärteren Zeiten leben und das vielleicht gar nicht mehr so betrachten, ne? Aber das schwingt immer mit, dass das Frauen sind, die eine zweifelhafte Moral mit sich gebracht haben und die dann halt ermordet worden sind. Und das wird denen einfach nicht gerecht, weil das eben Menschen sind, die sicherlich Träume hatten, die auch mal irgendwie anders im Leben dagestanden haben, die wahrscheinlich gesellschaftlich auch nicht da sein wollten, wo sie waren und dann eben leider Opfer wurden. Ne?
Ja, und das war ja jetzt wirklich bei allen der Fall, die du jetzt präsentiert hast. Ja. Ne? Alle hatten irgendwie ein Schicksal erlebt, weswegen sie halt dann irgendwie gesellschaftlich abgerutscht sind.
Ja, wie gesagt, mehr dazu in Folge 2. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit da draußen. Ich bedanke mich für den Spender dieses geilen englischen Bieres, das ich getrunken habe. Das kam nämlich über die Wishlist, die ihr,
nice,
unsere Amazon-Wishlist, die ihr im Linktree bei Instagram findet, wenn ihr uns was Gutes tun wollt. Generell tut ihr uns was Gutes, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Das ist total cool, wenn die Community wächst. Ansonsten könnt ihr das auch bei Ko-fi tun und uns einfach mal so einen Kaffee in den Hut werfen, wenn ihr möchtet. Mannigfaltige Arten, uns zu unterstützen, aber zuhören und bei Insta folgen, das sind schon die coolsten. Ja, und wir hören uns in Folge 2 wieder. wo wir dann, wie gesagt, ein bisschen ins Spekulieren endlich kommen, den Detektivhut aufsetzen und wo ich noch ein paar Fragen aus der Community habe und vor allem auch irgendwie ein relativ cooles Was-wäre-wenn-Szenario für uns.
Ach,
ja.
Cool.
Und wo ich
aus der Community.
Ja, aus der Community, raus. Ja.
Und, ah, okay, stark.
Und wo ich ein bisschen die Ergebnisse meiner gestrigen Umfrage aufgreifen möchte, da habe ich die Leute gefragt, was die lustigsten oder schäbigsten Dinge sind, die ihre Partner oder Ex-Partner mit ihnen gemacht haben. Also auf jeden Fall auch ein bisschen was zu lachen in der nächsten Folge, ja.
Ja, okay, cool. Ja, das klingt doch nach einer sehr runden Nummer und einer gebührenden 100. Folge.
Das ist eine gebührende 100. Folge, ja. Dann, Daniel, gute Nacht.
Gute Nacht, ich merke schon, wenn du noch weiter erzählen würdest, würde ich wahrscheinlich dann irgendwie meine Augen zufallen. Ich glaube, bei mir geht jetzt auch nicht mehr viel.
Ja, dann ab ins Bettchen mit dir. Ich muss morgen arbeiten. Und ja, wie gesagt, ihr da draußen, wir hören uns dann ein paar Tage später wieder. Macht's gut, ciao.
Macht's gut, ciao.